Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt endlich wieder in die Facilities darf, um für die Perfect Season 2020 anzufangen zu trainieren. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, das mache nicht ich nur alleine, sondern ich habe euch natürlich auch den Tobi wieder mitgebracht. Moin Tobi.
Moin.
Und auch den Micho. Moin Micho.
Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wie auch immer.
Ach, hast du deinen Spruch wiedergefunden?
Ich versuch's, ja.
Und heute sind wir tatsächlich nicht nur zu dritt, sondern haben noch einen Gast, den wir begrüßen dürfen. Und zwar Buchautor, Podcaster, Football-Kommentator, ich weiß nicht, was er noch alles macht. Auf jeden Fall haben wir Adrian Franke heute mit dabei. Moin, Adrian.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Habe ich irgendwas vergessen, was du noch so in Verbindung mit Football machst? Oder stell dich doch kurz noch selber ein bisschen vor, dann wissen unsere Zuschauer auch oder Zuhörer genau, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ich weiß nicht, ob du den Kern des Ganzen gesagt hast. Also ich bin vor allem NFL-Redakteur bei Spox. Das war so die Basis für alles gewissermaßen. Und ansonsten eben hast du, glaube ich, das Wichtigste gesagt, Podcast. Ich kommentiere die NFL auf The Zone, genau. Ich habe zwei Bücher geschrieben zu Football. Also meine Berufswelt dreht sich eigentlich tatsächlich mittlerweile eigentlich schon ausschließlich um Football. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ja.
Was könnte es Schöneres geben?
Ja, das hat sehr, sehr viel Positives. Man muss immer eher aufpassen, dass man nicht zu viel arbeitet tatsächlich.
Das hätte ich in Zeiten von Kurzarbeit auch gerne.
Das glaube ich gerne, ja.
Man kann sich das meistens nicht aussuchen. Gut, wir haben jetzt einen horrenden Gast hier und dementsprechend wollen wir ihn natürlich mit Fragen löchern. Und ich weiß, dass Micho schon auf heißen Kohlen sitzt und unbedingt seine Fragen loswerden will. Also Micho, du darfst jetzt aus allen Rohren feuern, die du nur so hast.
Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge Fragen. Adrian ist ja sehr bekannt dafür, dass er ja bekannter Analytics-Guy ist. Also Adrian steht sehr auf Zahlen, mit denen ich ja nicht argumentieren kann. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich bei so einigen Sachen, wo ich immer nur aus dem Bauchgefühl heraus mich mit euch streite, jetzt analytische Unterstützung bekomme. Ist das soweit richtig, Adrian? Du kennst dich mit dem Zahlenmaterial und den ganzen Advanced Stats sehr gut aus, richtig?
Also ich arbeite mich da immer wieder rein, ja, das schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich selber mit irgendwie Sachen programmiere und Sachen selber irgendwie großartig direkt auswerte an den Daten. Also ich versuche schon immer irgendwie die Balance zu haben, weil ich auch eigentlich lieber halt anhand von Tape analysiere, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber man kann halt nicht alles anhand von Tape analysieren. Dafür hat der Tag halt einfach nicht genug Stunden. Deswegen sind so Sachen wie, keine Ahnung, also solche Geschichten wie Expected Points Added oder auch so simplere Stats, sag ich jetzt mal, wie Play-Action-Geschichten und wie die im Verhältnis zum Run-Game stehen und solche Sachen, das ist halt was, wo einem das dann doch sehr, sehr hilft, dass es da ja mittlerweile echt relativ übersichtlich doch so Statistiken, Zahlen gibt und man eigentlich ganz gut, auch als jemand, der immer in Mathe ganz furchtbar war, wie ich, damit einigermaßen arbeiten kann, ja.
Okay, dann habe ich ja direkt hier vielleicht die passende Unterstützung. Ja, Thema, das ich mir erstmal ausgesucht hatte, da geht es eigentlich um die Defense der Dolphins oder die zu erwartende Defense. Und für mich ist immer der Einstieg da tatsächlich der Draft. In dem Draft, klar, wir haben Tua gedraftet. Jeder Zuhörer weiß, dass ich zwar bei Tua Skeptiker zumindest bin, aber hoffe jetzt natürlich, dass er einschlägt. Ich bin von unserer ersten Runde ja generell nicht begeistert, aber gerade was unser Defense-System angeht, haben wir einen Pick gemacht, wo ich mir wirklich verwundert die Augen gerieben habe, und das ist unser neuer Cornerback, dessen Namen ich mich weigere aus.
Noah Igbenogany, also Micho, jetzt also langsam.
Ja, ja, genau. unser neuer Cornerback. Und ja, wir wissen, die Rolle des Slot-Cornerbacks ist eine in der modernen NFL eine sehr, sehr wichtige. Ich glaube, da frage ich direkt mal nach Zahlen, sind es 60% oder 70%, die normalerweise in der Nickel-Defense gespielt wird, also wo der Slot-Cornerback tatsächlich ein Starting-Cornerback ist, oder?
Ich glaube, im Schnitt sind es ein bisschen über 60%. Also es variiert natürlich von Team zu Team. Manche sind nochmal ein gutes Stück drüber. Und ehrlicherweise könnte ich mir vorstellen, dass die Dolphins da auch in die Richtung gehen, weil eben so Teams wie nun mal die Patriots, wo ja die Wurzeln dann doch sind jetzt von Brian Flores allen voran, die gehören natürlich zu den Teams, die deutlich mehr noch mit Defensive Backs, mit vielen Defensive Backs spielen. Und es gibt auch Teams, die nochmal konservativer gehen. Also Seattle wäre so ein Beispiel, die wirklich auch immer noch, muss man ja fast sagen, wenn man sieht, wo sich die NFL hinentwickelt, immer noch ihr Base-Personal sehr, sehr lieben und sehr gerne mit ihren drei Linebackern auch auf dem Feld stehen.
Ja, in dem Zusammenhang habe ich den Draftpick relativ scharf kritisiert. Warum, wieso, wissen alle Zuhörer. Für Adrian werde ich das vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen. Mit Bobby McCain haben wir einen Spieler, der zu den besten Slot-Cornerbacks der Liga gehört hat, vor seiner Verletzung, der jetzt auf Safety umgeschult worden ist und im Bereich Safety in meinen Augen maximal Mittelmaß darstellt. Und wenn man Bobby McCain wieder in den Slot gestellt hätte und zum Beispiel mit diesem Pick anstatt unserem neuen Cornerback dann einen vernünftigen Safety, wie zum Beispiel McKinney oder Delpit geholt hätte, hätte das wesentlich weitergebracht. Denn wie würdest du den Pick denn jetzt bewerten, dementsprechend?
Also jetzt muss ich sagen, dass ich dem ersten Gedankengang auf jeden Fall zustimme. Ich habe auch gedacht, dass die Dolphins eher auf Safety gehen würden, was aber auch mit dem Gesamtkontext der Defense irgendwie zu tun hat, wie sie spielen wollen. Da komme ich vielleicht gleich noch im Detail drauf. Also ich fand den Pick einerseits eben aufgrund der wenn man sieht, wo die Dolphins stark sind eben und was sie auch schon investiert haben, hat es mich auf jeden Fall überrascht. Ich hatte Miami in Runde 1 überhaupt nicht mit einem Cornerback auf dem Zettel. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann eben so das Gesamtbild irgendwie wieder anschaut, ist das, was sie gerade auf Cornerback gemacht haben, für mich dann halt doch wieder irgendwo das, wo ich sage, da erkennt man wirklich die Handschrift oder das, wo der Weg hingeht für die Dolphins Defense. Also du hast ja natürlich Xavien Howard, der auch teuer verlängert wurde. Dann holst du dir den teuersten Cornerback auf dem Free-Agency-Markt mit Byron Jones und dann halt nochmal einen dieser drei Erstrunden-Picks eben, was ja auch spekuliert wurde, nicht in einen Running Back oder halt eben nochmal irgendwie einen O-Liner oder einen Pass-Rusher, sondern halt nochmal in einen Cornerback, wo ich glaube, oder was ich oft bei uns im Podcast auch sage, NFL-Teams sind mit uns ja in der Free-Agency und im Draft eigentlich am ehrlichsten, weil sie da uns ganz klar zeigen, wo sie ihre Ressourcen reinstecken. Also sonst können sie ja viel erzählen und viel reden und sagen, das ist uns wichtig und dies und das wollen wir machen. Da, wo sie dann ihren Erstrunden-Pick reinstecken, das ist ja dann, da können sie es ja erstmal nicht verschleiern. Und Miami hat jetzt in der ersten Runde eben nicht ja nur irgendwie einen Cornerback gedraftet, sondern nochmal so einen der Pressman-Cornerbacks aus dieser Draft-Klasse. Und mit Byron Jones auch nochmal einen Cornerback, der in Dallas zwar primär Zone gespielt hat, aber eben Zone mit vielen Matchup-Prinzipien und also auch dann letztlich im Play war es dann oft Man-Coverage. Ist ja auch so ein athletischer Freak, Byron Jones. Das heißt, du hast ja eigentlich zwei Cornerbacks nochmal geholt, glaube ich, mit denen du ganz, ganz viel auch in Man-Coverage machen kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben Igbinoghene auch in den Slot geht. Vielleicht geht auch Byron Jones hier und da mal in den Slot. Das will ich gar nicht ausschließen, dass sie die alle auch so ein klein wenig rumschieben. Aber von der Grundidee ist das schon, denke ich, relativ klar, dass wo die Reise hingeht, eben was jetzt die Coverage angeht. Ich erwarte viel Man-Coverage von den Dolphins, auch viel Press-Coverage und eben relativ wenig Base-Defense, ehrlich gesagt.
Hättest du unseren neuen Corner denn auch so hoch gehabt? Also hättest du auch gesagt, von wegen mir kam es in der ersten oder Ende der ersten Runde ein bisschen wie ein Reach sogar vor.
Ist ja immer die Frage, was du halt haben willst. Ne? Also für mich war er ein bisschen tiefer. Ich hatte ihn, glaube ich, eine Runde dahinter, also Ende zweite Runde. Vor dem Draft gerankt. Aber es ist ja immer die Frage, was du haben willst. Also wenn ich einfach nur so auf mein Draft-Ranking auch in dem Fall einfach nur schaue, dann ist da ja einfach eine Diskrepanz zwischen verschiedenen Cornerback-Typen auch. Und wenn ich ein Ranking jetzt erstelle, dann ist es ja gewissermaßen im Vakuum. Also ich analysiere die Spieler und versuche dann einigermaßen halt zu prognostizieren, wo ich den Value für den Spieler sehe. Aber halt zum Beispiel ein Jalen Johnson, den ich jetzt sehr mochte, den Cornerback von Utah, der ist halt für mich wirklich in allererster Linie ein Zone-Corner und ich würde den halt ungern zum Beispiel in die Dolphins-Defense reinpacken oder in das, was ich glaube, was die Dolphins-Defense spielen will. Deswegen muss man es ja immer so ein bisschen dann differenzieren. Also von den Man-Cornerbacks hätte ich jetzt zum Beispiel eher noch, oder von den Press-Cornerbacks hätte ich jetzt eher noch so einen Trevon Diggs da eher an dem Spot genommen. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, warum man als Team an dem Spot, wenn man sagt, man will wirklich noch diesen dritten Cornerback haben oder man will ein spezifisches Scheme auch defensiv spielen, warum man den dann hoch hat. Weil, also was Press-Man-Coverage angeht, gab es wenige, die das zumindest in der Frequenz gemacht haben im College.
Das wäre jetzt auch eine Frage noch mit an die anderen beiden. Wie seht ihr das jetzt? war es das für Bobby McCain auf Cornerback? Das heißt, weil meine Meinung ist, wir haben Bobby McCain damals relativ teuer verlängert, weil er ein guter Slot-Cornerback war. Jetzt ist er auf Safety mit mittelmäßiger Leistung. Wenn er jetzt nicht wieder zurückgeht auf als Slot-Cornerback, auf Safety ist er doch verschenkt. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Naja, also die Beatwriter aus Miami, so der ein oder andere, bringt ja immer das Argument, dass Bobby McCain wohl der intelligenteste Spieler der Miami Defense sein soll. Angeblich, wissen tun wir natürlich weniger, aber dass das auf jeden Fall ein Argument ist, warum er jetzt auf Safety und weniger auf im Slot zu finden ist, weil er natürlich als Safety das Spiel meistens vor sich hat. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert, weil vielleicht siehst du McCain auch mal im Slot. Also ich glaube halt nicht, dass er so stupide einfach nur Safety spielen wird, sondern einfach da auch viel auf die Matchups im Vorhinein eingegangen wird. Also das ist halt die Frage, wie wir das spielen wollen. Und von daher, ich meine, wenn ich Roe sehe, Roe wird wahrscheinlich hauptsächlich gegen Tight Ends spielen. Und dann, wenn wir halt gegen Kansas spielen, dann wird Roe wahrscheinlich ein paar mehr Snaps bekommen als, keine Ahnung, gegen die Patriots zum Beispiel. Von daher, also, ich sehe das jetzt, ich finde, ja, es ist doof, dass wir ihn als Best Slot Corner damals gesigned haben und nicht als Safety, weil die Safety ist ja durchaus weniger verdienen momentan, als sie es vielleicht wert sind. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wenn nicht Miami, wer könnte es sich leisten?
Aber es ist ja schon auch ein Teil in dieser Coverage. Also ich ziehe da immer die Parallele halt jetzt zu den Patriots, weil es einfach auch nahe liegt und weil die Wurzeln, denke ich, auch einfach in der Defense sind. Es ist ja schon auch ein Teil der Defense, dass du mit flexiblen Safeties auch spielst. Für die Patriots letztes Jahr waren das McCourty, Harmon und Patrick Chung, die ja auch dann zum Beispiel zusammen auf dem Feld stehen, also dass du in Big Nickel gehst mit drei Safeties und die auch in ihren Rollen dann jeweils sehr flexibel sind. Also die haben alle auch mal in der Box gespielt. Chung war dann auch als Pass-Rusher immer wieder mal aufgestellt. Die haben auch im Slot gecovert, also diese Aufgaben übernehmen dann die Safeties ja schon auch. McCourty so ein bisschen der, ja, sowas wie der Schlüssel zu dieser Secondary, jetzt abgesehen von dem Stephon Gilmore in der Patriots Defense, der halt auch alles spielt und den man auch überall findet. Und das hat mich halt in dem Spot einfach gewundert, dass du halt nicht einen Xavier McKinney zum Beispiel draftest in Runde 1, weil der halt für mich genau in diese Rolle irgendwie reingepasst hätte. Das wäre so der logische Fit irgendwie gewesen, den ich da gesehen hätte. Aber so für den Moment würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass Roe und McCain beide recht viel auch spielen werden. Beide auch Starter, klar, und aber auch beide viel auf dem Feld stehen werden. Und vielleicht dann wirklich sehen wir da auch häufiger noch einen dritten Safety. Ob das dann ein Brandon Jones zum Beispiel ist, das wird sich natürlich erst noch zeigen.
Ja, ich glaube, das haben aber, also irgendwie scheint sich Großteil, wenn nicht sogar die ganze deutsche Community, einig gewesen zu sein, dass die Dolphins einen Safety gebraucht haben.
Aber, ja, ja.
Ist er, also brauchen.
Ja, immer noch braucht man sich auch. Aber ist ja auch immer spannend, dann, das ist ja sozusagen auch das Gegenstück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn du sagst, auf der einen Seite, Teams sind am ehrlichsten mit uns im Draft und in der Free Agency, dann kann man ja auch eben Schlüsse aus dem ziehen, was sie halt nicht machen. Und in dem Fall, also Patriots Defense würde ich jetzt halt klar sagen, da sind die Safeties extrem wichtig auch. Auch um eben diese Defense schwer ausrechenbar zu machen, um vor dem Snap schwer lesbar zu sein. Und vielleicht hat Brian Flores halt zwar in Kernelementen schon diese Patriots Defense im Kopf, aber will halt einige Sachen dann doch irgendwo anders machen. Und vielleicht setzt er dann zum Beispiel halt mehr, noch mehr Wert auf die Cornerbacks gegenüber den Safeties. Also solche Kleinigkeiten können ja dann auch eine Rolle spielen.
Korrekt. Tobi, du darfst dich natürlich auch noch der Frage von Micho anschließen. Wollte ich ja hier nicht ganz beschneiden.
Ach du, alles gut. Ja, letzten Endes weiß die Franchise am besten oder weiß auch Flores am besten, wo er den Bedarf sieht. Also den Pick von Igbinoghene kann ich, auch so wie Adrian das schon beschrieben hat, kann ich nachvollziehen. Das kann ich verstehen, dass man den haben wollte. Ich persönlich hatte den Safety Need immer mit dem dritten Pick bedient in meinen Mocks und hab den auch stärker gesehen, aber scheinbar sieht man das ja in Davy anders. Und scheinbar ist es ja so, dass da Kane und Rowe plus jetzt Brandon Jones ausreichend sind erstmal. Man wird sehen, wie sich das letzten Endes in der Praxis darstellt, aber ich bin gespannt.
Ja, ich habe da natürlich so meine Sorgen, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Grundsätzlich ist die Patriots Defense gut. Ich mag das Scheme von denen, das Ganze über die Secondary aufzubauen. Da kann Adrian mit Sicherheit gleich auch was zu sagen. Es gibt ja diesen großen Streitpunkt, was ist wichtiger, Secondary oder Pass Rush. Ja. Mhm. Rico ist ja zum Beispiel eher, glaube ich, der Pass Rusher, deswegen will er ja auch denken, dass wir noch Clowny sein. Aber.
Wow. Also ich bin Fan von Pass Rushern, aber ich sehe durchaus, dass, also wenn man jetzt die Wichtigkeit, was ist wichtiger, da würde ich nicht unbedingt direkt einfach nur auf den Pass Rush gehen. Also, ich bin zwar riesen Fan von Pass-Rushern, aber ja, die Wichtigkeit ist manchmal vielleicht woanders. Aber ja.
Ja, also ich finde es grundsätzlich ganz gut, auch über die Secondary zu gehen. Man muss dann relativ viel Man spielen. Das gibt einem Freiheiten im restlichen Scheme. Man kann mit den restlichen Spielern, die kann man schön rumschieben, weil die sich meistens nicht um Coverage-Aufgaben kümmern müssen. Trotz allem finde ich Folgendes gefährlich. Es wird immer gesagt, Brian Flores kommt halt eben aus der Patriots-Defense. Wir wollen, auch wenn man sich Spieler anholt, die wir auch in der Free Agency geholt haben, zum Beispiel Kyle Van Noy, wir wollen eine Patriots-Defense. Hat es überhaupt jemals geklappt, dieses System der Patriots 1:1 zu kopieren? Denn meiner Meinung nach sind die Patriots ja gerade, oder Bill Belichick ist gerade so großartig da drin, dass er halt eben nicht das eine System führt, sondern sein Team immer perfekt es geschafft hat, perfekt auf den jeweiligen Gegner auch einzustellen, auch mit seinen Gameplans. Und da muss Brian Flores erst noch zeigen, dass er das auch wirklich so kann. Und direkt zu sagen, ja, wir bauen jetzt 1:1 die Patriots Defense nach, führt uns nachher auf denselben Weg wie die Lions. Da habe ich halt Sorge drum. Ich weiß nicht, Tobi, möchtest du was sagen?
Naja, wie gesagt, 1:1 ist es ja jetzt nicht. Und naja, man hat auf jeden Fall ein klares Bild oder man hat deutlich gesehen in Free Agency und Draft, wo die Reise hingehen soll. Und man hat auch gesehen, dass da Spieler geeint oder gepickt worden sind, die eben ein gewisses System vorgeben. Und das ist nicht 1:1 der Patriots Way. Und ich gehe nicht davon aus, dass das auch 1:1 kopiert werden soll, sondern Flores wird da schon so seine Eigenheiten mit einbauen.
Ja, Adrian, siehst du das auch so?
Ja, denke ich schon auch. Also 1:1 kopieren funktioniert, glaube ich, nie. Ich bin dieses Jahr tatsächlich mal auf die Lions gespannt, weil meine Theorie zu Detroit ist so ein bisschen, dass Matt Patricia eigentlich anders spielen wollte, aber seiner Coverage nicht vertraut hat. Und jetzt, klar, sie haben Darius Slade zwar abgegeben, aber haben halt zwei Starting-Cornerbacks einmal im Draft mit Okuda und dann Desmond Trufant noch geholt. Plus sie haben noch einen Jamie Collins geholt, das heißt auch die Linebacker-Coverage wird besser sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Lions dieses Jahr tatsächlich anders spielen und auch defensiv ein gutes Stück besser sein werden. Aber 1:1 kopieren funktioniert halt einfach nicht, weil eben das, was ihr gerade gesagt habt, Belichick ist ja nun mal nicht nur das Scheme, sondern auch das, wie er auf spezifische Gegner gameplant und all diese Sachen. Und die kannst du halt nicht kopieren. Also du kannst den Grundansatz kopieren und den finde ich auch eigentlich, also wenn ich jetzt eine Defense im Vakuum sozusagen bauen würde, was ja zu einem gewissen Grad die Dolphins gemacht haben über die letzten anderthalb Jahre, dann würde ich auch diesen Weg wählen von der Grundphilosophie her. Also dass ich sage, ich setze auf Coverage und versuche meine Defense über die Secondary aufzubauen und will davor dann auch flexibel sein, will viel Man-Coverage spielen können. Also das wäre schon auch so mein bevorzugter Weg, aber die Details sind natürlich entscheidend und die Details kannst du nicht einfach so aus New England irgendwohin rüber kopieren.
Ja, warum ich darauf so rumgehackt habe, ist halt, ich habe schon vorher, schon in der Free Agency, habe ich so ein bisschen dran rumgekrittelt, wenn wir relativ viel Nickel spielen werden, was wir jetzt nach der Verpflichtung unseres neuen Cornerbacks anscheinend definitiv auch vorhaben, fehlt dafür aus der klassischen Front 7 der Base Defense irgendein Spieler weg. In der Regel ist das ein Linebacker. Mhm. Wir haben aber extrem viele Linebacker gesigned und wir haben jetzt extrem viele Linebacker mit Potenzial bei uns, die tatsächlich, wo man tatsächlich auch einiges noch erwarten kann. Sei es ein Baker, sei es ein McMillan. Wenn man dann sich anguckt, was man jetzt noch im Draft in der Free Agency geholt hat, dann stehen die, vor allen Dingen die Veterans, eigentlich den jungen Spielern und der Entwicklung der jungen Spieler im Weg. Daran habe ich immer rumgekrittelt. Wenn man viel über die Man-Coverage kommt, wie wir das anscheinend vorhaben, was für Linebacker braucht man dann eigentlich? Von welcher Art?
Ja, also im Idealfall brauchst du halt für diese Defense flexible Linebacker. Klar, Linebacker auf der einen Seite, die irgendwie auch covern können, aber letztlich wird dein Linebacker, also wenn du so spielst, wie wenn wir jetzt einfach davon das Weiterdenken sagen, du willst vom Kernkonzept her so spielen, wie die Patriots, dann wirst du eben auch viel, wie gesagt, mit drei Cornerbacks oder auch mit drei Safeties oder auch mal mit noch einem sechsten Defensive Back auf dem Feld spielen. Und dementsprechend, klar, also der Linebacker sollte schon auch covern können. Das ist schon irgendwo auch eine Voraussetzung. Aber er muss halt vor allem in meinen Augen flexibel sein. Und das ist ja nun mal auch so diese Kernkompetenz und das, was halt diese Defense auch irgendwo fordert, aber dann auch belohnt, wenn sie solche Spielertypen hat, was auf in dem Ausmaß wenige andere Defenses so herausfordern oder herauskitzeln. Und deswegen, also Kyle Van Noy ist ja so das prototypische Beispiel irgendwie in Detroit, bust und findet keine Rolle und so weiter. Und kommt nach New England und wird da halt irgendwie der, so eine der Säulen der, von der Super Bowl Defense. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert ist. Jamie Collins wäre natürlich das andere Beispiel. Bei dem spielen dann vielleicht auch andere Sachen eine Rolle, aber auch der war ja New England sehr gut, geht nach Cleveland, funktioniert überhaupt nicht, kommt zurück, ist einer der Top Linebacker letztes Jahr gewesen in der NFL. Und so, ist, denke ich, wenn ich jetzt das Profil irgendwie mal setzen würde, also du musst covern können, klar. Aber du musst flexibel sein. Also du musst eben auch mal dann als Pass-Rusher, als Blitzer, du musst natürlich auch einen Run stoppen können. Ich glaube, ein sehr hohes Maß an Athletik ist erforderlich und auch an Explosivität, weil eben auch ein gewisses gefordert ist, dass man ein gewisses Maß an Raum abdecken kann, dass man in Gaps reinshooten kann, dass man blitzen kann. Also diese Sachen sind halt schon Grundvoraussetzungen, wo eben bei anderen Defenses, die vielleicht ein bisschen klassischer spielen oder ein bisschen konservativer oder wie auch immer man es sagen will, wo man dann eher sagt, Linebacker sind klar gegen den Run, blitzen aber halt eine Handvoll irgendwie mal pro Spiel, maximal irgendwie 2-3 Mal pro Spiel oder sowas und dann sind sie in Coverage halt viel so in Spot Zones, droppen zurück und haben dann so einen kleineren Bereich, für den sie zuständig sind. Also da ist die, ich glaube, die Aufgabe ist insgesamt einfach deutlich komplexer für einen Linebacker in der Defense.
Okay, Rico, wer ist denn dann, also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich dann ganz klar sagen, deswegen haben wir Elendon und Van Noy geholt. Rico, was meinst du, wer wäre deiner Meinung nach dann, wenn wir davon ausgehen, wir haben nur zwei Starting-Linebacker, wer wären dann unsere Starting-Linebacker?
Ja, ich denke, an Van Noy kommst du einfach nicht vorbei, sonst bezahlen wir ihm nicht Unsummen an Dollars, die er einfach verdient bei uns jetzt. Aber haben wir auch schon genug drüber gesprochen, dass das alles ein bisschen viel war. Und ich glaube auch nicht, dass Roberts bei uns Starter wird, sondern momentan gehe ich da erstmal von Baker aus als Starting Linebacker, wenn wir mit zwei Spielern starten. Ansonsten hast du halt noch McMillan. Du hast dann halt einfach super viele Rotational Spieler, wo du, weiß nicht, einen Van Ginkel wahrscheinlich auch als Outside Linebacker spielen lassen kannst, wenn du mit drei Linemen spielst. So. Naja, das ist, weiß ich nicht. Also, ich glaube einfach, dass wir so flexibel sind, dass wir halt, wenn du mit zwei Linebackern startest, mit Van Noy und Baker startest. Alles andere würde aus wenig Sinn ergeben.
Das ist ja jetzt eben die Frage. Haben wir zwei Linebacker? Also, wir haben ja dann anscheinend, sagen wir mal, sowas wie eine Front Six. Also, spielen wir tatsächlich mit vier Linemen und zwei Linebackern oder spielen wir vielleicht sogar 3-3? Könnt ihr euch Varianten vorstellen, wo es sogar 2-4 ist? Haben wir dafür das Personal? Uns fehlt immer noch meiner Meinung nach der Nose-Tackle. Oder wie siehst du das, Tobi?
Ja, also erstmal davon abgesehen, ich gehe auch von Baker und Van Noy aus. Man hat Baker jetzt 1,5 Jahre lang stark geredet und er hat die Konstanz jetzt auf dem Niveau, wo er eigentlich das Potenzial hat oder wo das Potenzial gesehen wird, noch nicht so gezeigt, aber soll das wohl in dieser Saison dann weiter etablieren. Und ich gehe davon aus, dass man ganz vorne dann eben entweder mit 3 oder mit 4 spielen wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass es ganz vorne nur 2 werden. Aber man hat halt die Flexibilität. Du kannst 3-3 spielen, du kannst 3-4 spielen, du kannst 4-3 spielen. Wir sind halt raus aus diesem klassischen System 4-3, bumm, fertig, aus, Ende, sondern wir sind flexibel und wir können uns mit den Spielern, die wir, die Dolphins im Roster haben, mit ihren individuellen Stärken und mit ihren individuellen Fähigkeiten auch auf alles einstellen, was der Gegner zu tun versucht. Jetzt muss es nur noch das Richtige sein. Und das ist die Aufgabe von Defensive Coordinator und in erster Linie von Flores zu erkennen, was es braucht. Das Spielermaterial dafür ist jetzt fast komplett da. Er durfte seine Defense bauen. Jetzt muss er zeigen, dass er den Plan, den er im Kopf hat, auch auf dem Feld umsetzen kann.
Ja, und dann kommen wir direkt zu der dreigeteilten Frage für Adrian. Die ergibt sich nämlich komplett daraus. Erstens, haben wir in unserer Front, was du ja, soweit ich weiß, bist du ja kein Dolphins-Fan, richtig? Du bist ja Cardinals-Fan?
Das stimmt, ja.
Ja, also soweit du es beurteilen kannst, meistens kann man ja, glaube ich, als NFL, wenn man so alles abdecken muss, kennt man das nicht ganz in der Tiefe, aber haben wir Dolphins in der Front, die genug Spieler mit der nötigen Flexibilität, um wirklich da auch so reagieren zu können, wie sich das zum Beispiel Tobi vorstellt? Die zweite Frage wäre, wenn du jetzt von der Nickel-Defense ausgehst, wovon würdest du ausgehen? Von drei Linebackern, drei Linemen oder zwei Linebacker und vier Linemen? Also was wäre da deine Präferierung? Und dritte Frage wäre, was für ein Spieler mit Ausnahme von Safety fehlt deiner Meinung nach noch bei uns in der Defense?
Also Flexibilität, da sehe ich schon auf jeden Fall ordentliche Fortschritte. Jetzt muss auch mal immer nicht vergessen, dass die Dolphins ja noch nicht am Ende von ihrem Umbruch sind und da werden noch mehr Spieler kommen. Ich könnte mir halt vorstellen, mit dem, was ja jetzt auch dieses Jahr einfach in der Free Agency passiert ist, dass wir einige Formationen auch sehen werden, wo du wirklich, das wäre meine Vermutung, Devon Godshaw ist ja so der Nose-Tackle-Typ am ehesten, der glaube ich, in dieser Front ist. Raekwon Davis, den sie jetzt in der zweiten Runde gedraftet haben, ist an sich auch so ein Typ, Patriots, Belichick, Defensive Line, der kann gut two-gappen, der kann Räume besetzen, der kann Räume schaffen für andere, für Blitzer, für Pass-Rusher. Also die zwei sind, glaube ich, schon so Kandidaten, wo ich sage, das sind so typischere Linemen für dieses Scheme. Dann Wilkins ist ein Spieler, den ich eigentlich ganz gerne mag, wo ich aber noch gespannt bin, ob er in diese Defense so richtig reinpasst. Also es ist ein Pick, den ich ehrlicherweise nicht so ganz in das Scheme irgendwie reingepackt hätte, aber da werden sie sich wohl schon was dabei gedacht haben. Und dann hast du ja Shaq Lawson eben als so ein bisschen noch diesen Edge-Rusher, den du vielleicht auch mal ein bisschen dann im Sub-Package nach innen ziehst, dann irgendwie auch innen hier und da rushen lässt. Aber das wäre so der klassischste Edge-Rusher, der ja, glaube ich, jetzt so im Dolphins-Team in diesem Kader drin ist. Und dann für mich noch, wenn neu, wäre eben so der Spieler, wo ich glaube, dass der noch viel, viel, viel mehr Edge tatsächlich spielen wird. Also letztes Jahr in New England war der deutlich mehr Edge-Verteidiger als Linebacker. Und der wird eine Flexibilität in seiner Rolle haben. Hat er letztes Jahr auch gehabt, war aber schon dann deutlich mehr die Tendenz dazu, eben mehr auf Edge zu gehen. Und auch im Vergleich zum Jahr davor zum Beispiel war er wesentlich mehr eben an der Line of Scrimmage und hat weniger sich in Coverage droppen lassen. Das heißt, wird spannend sein zu sehen, wie Flores mit Verneuil plant. Den kennt er natürlich bestens, war ja auch Linebacker-Coach in New England. Also den müsste er wirklich sehr gut kennen. Das heißt, der wird schon eine Rolle sich da ausgedacht haben. Aber ich glaube, Verneuil wird mehr in die Edge-Richtung gehen als in die Linebacker-Richtung. Und der dritte Teil der Frage, den habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Das war, was uns fehlt. Welche Art von Spieler mit Ausnahme von Safety fehlt uns jetzt eigentlich noch in der Defense?
Ja gut, für mich wäre es dann Safety ist schon das Größte, aber ich würde sagen, am ehesten habe ich immer noch Fragezeichen, was den Pass-Rush angeht. Also Verneuil ist gut, aber ist jetzt auch nicht der klassische Pass-Rusher. Also der ist eher so halt ein Allrounder eben mit allem, was er machen kann. Shaq Lawson finde ich in Ordnung mal zu holen, um zu schauen, ob da ehemaliger Erstrunden-Pick, ob man da noch mal mehr rauskitzeln kann. Aber da sehe ich schon am ehesten noch das Potenzial, um nachzurüsten. Wird dann halt aber wieder auch spannend sein im Zusammenhang, wie genau sieht die Brian Flores-Variante dieser Defense aus? Weil die Patriots kommen ja eben dann nicht nur darüber, dass sie viel covern und schwer lesbar sind und so weiter, sondern kommen ja dann auch viel über Blitzing. Und viel über Disguise-Pass-Rushes und du weißt nicht, woher der Pass-Rush kommt und so. Wenn die Dolphins das schon jetzt relativ schnell umsetzen können mit dem, was sie auf Cornerback gemacht haben, dann kann das natürlich so ein bisschen auch diesen diese Pass-Rusher-Baustelle sozusagen übergehen. Das ist ja auch so ein Ding, was die Patriots einfach, was den Patriots einfach sehr, sehr hilft, dass sie seit Jahren ja keine Edge-Rusher vor allem bezahlen, sondern auch sehr gute gehen lassen, wie jetzt ein Chandler Jones zum Beispiel, der jetzt in Arizona eigentlich über die letzten Jahre immer einer der Top, der Top-Pass-Rusher, was Sacks und auch dann zum Teil Quarterback-Pressures angeht, in der NFL war. Aber diese Spieler bezahlen sie nicht. Trey Flowers ja war jetzt der Letzte, den sie dann nach Detroit haben gehen lassen. Die bezahlen sie halt nicht, weil die zwar in der Defense gut eingesetzt werden können, aber halt nicht der Fokus der Defense sind. Und sie dann eher sagen, wir können auch Pass-Rush über das Scheme kreieren, solange unsere Coverage gut ist. Und das ist ja schon auf jeden Fall die Tendenz bei den Dolphins. Jetzt ist halt die Frage, wie gut sie das umsetzen können. Aber wenn ich hier so einen Spot, abgesehen von Safety, und Safety ist sicher die klare Nummer eins, nennen würde, wäre es, denke ich, der Edge-Rush und der Pass-Rush insgesamt.
Nico, das ist jetzt dein Moment, um nochmal mit deinem Spiel für Claudia zu beginnen.
Naja, gut, was soll. Ich habe ja schon vor 2 Wochen gesagt, dass ich glaube, dass er sich selber so langsam ins Knie geschossen hat mit dem, was er nicht tut, eben weil er keinen Vertrag bisher unterschrieben hat. Und ich meine, ich sehe es nicht ganz so hart wie du, Micho. Es war ja, dass er nur im Gespräch ist, weil er halt der First-of-All-Pick war damals, sehe ich nicht ganz so. Ich halte ihn durchaus auch für einfach einen sehr, sehr guten Spieler. Ich weiß es aber nicht. Adrian, was ist, glaubst du, dass Clowney die Summen, die er bei den Dolphins mit, ich glaube, 17 und bei den Seahawks mit 18,5 Millionen abgelehnt hat, dass er die diese Saison noch irgendwo generieren kann?
Sicher nicht langfristig. Also wenn, dann reden wir jetzt da wirklich von einem Einjahresvertrag. Und das Problem eben mit dem, was da an Gerüchten immer durchsickert, ist ja, dass wir halt nicht wissen, was ist die Struktur dahinter. Also ist es irgendwie ein 4-Jahres-Vertrag und nur das erste Jahr ist garantiert und das durchschnittliche Jahresgehalt liest sich vielleicht irgendwie schön, aber eigentlich ist es ein Vertrag, der richtig mies ist für den Spieler. Dann kann man es natürlich eher verstehen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt drauf spekuliert, dass ihm irgendwer 20, 22 Millionen im Jahr gibt und davon sind dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, 60 garantiert oder sowas, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Also ich denke, dass wir bei Clowney jetzt dann an dem Punkt mehr und mehr wirklich von einem Einjahresvertrag reden. Vielleicht 2 Jahre maximal, aber er dann eher drauf spekuliert, jetzt ein Jahr für, keine Ahnung, 15, 16 Millionen und dann gucken, dass du nochmal auf den Markt kommst und dann halt abkassieren kannst. Aber ich finde, also das muss ich ehrlich sagen, Clowney wäre eigentlich ein perfekter Scheme-Fit für diese Defense, wenn sie so spielen wollen. Weil da ist so ein Spieler, der in der Base-Defense außen spielen kann, den du auch ein bisschen rumschieben kannst, der im Sub-Package nach innen rücken kann, der eine enorme Power hat, ein super Run-Verteidiger ist. Und als Pass-Rusher ist er jetzt halt, er hat sich halt nie in diesen Elite-Pass-Rusher entwickelt, den glaube ich, halt viele erhofft hatten, als er aus dem College kam, als er dann noch der Nummer 1-Pick war. Das ist er nie geworden, aber er ist ein sehr guter Pass-Rusher. Und die Zahlen jetzt bei den Seahawks waren natürlich nicht zu seinem Vorteil. Das macht dann die ist sicher auch ein Teil in dieser Offseason, dass er noch kein Team gefunden hat. Aber es sind halt vor allem die Total Stats. Also sind halt vor allem, er hat halt nicht viele Sacks gehabt. Ja, das stimmt. Aber er wurde halt auch unfassbar viel gedoppelt. Ich glaube, fast mehr als jeder andere Edge Rusher in der NFL. Und hat trotzdem ganz, ganz viele von seinen Pass Rush Raps hat er gewonnen. Also hat dann, ich glaube, was ist das, innerhalb von 2,5 Sekunden oder sowas seinen Gegenspieler geschlagen hat. Hat von dafür, dass er so viele Double Teams gesehen hat, hat er eigentlich eine ziemlich gute Production gehabt, was Quarterback Pressures angeht und so weiter. Aber er hat halt jetzt keine 10, 11 Sacks gehabt. Und für ihn könnte sich das dann tatsächlich lohnen, jetzt nochmal ein Jahr irgendwo zu unterschreiben. Und aus einer hohen Pressure-Zahl kann dann ja im Folgejahr, können dann auch gut mal 4, 5, 6 Sacks mehr rausspringen. Das ist ja das Thema eben mit Sacks, dass es eigentlich eine gar nicht so ideale Art ist, Edge Rusher zu messen, weil wir halt von, keine Ahnung, sagen wir mal, ein Edge-Rusher hat irgendwie 200, 300 Pass-Rush-Snaps, 400 Pass-Rush-Snaps, je nachdem, wie viele, ob er startet und wie viele er spielt. Und dann sind ja irgendwie 4 Sacks Unterschied, sind halt 4 Plays. Also jetzt ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, was er insgesamt macht. Und ich, für meinen Geschmack ist Clowney aktuell so ein bisschen unter Wert in der öffentlichen Betrachtung und scheinbar ja auch in der Teambetrachtung, weil er hat ja immer noch kein Team gefunden.
So, Micho, nämlich. So sieht das nämlich aus.
Mich erinnert die ganze Sache so ein bisschen an Damo Kung Su, der ein Spitzenspieler in der Line war, den wir dementsprechend auch bezahlt haben. Ja. der vielleicht persönlich nie die Zahlen aufgelegt hat, bei dem wir aber immer gesagt haben, er bringt den Rest des Teams und vor allen Dingen den Rest der Line unheimlich weiter, weil er zum Beispiel extrem gedoppelt wird. Dann hatten wir ja einen Cam Wake daneben. Ja, und was war das Ende vom Lied? Das alles hat nicht mal ansatzweise das gerechtfertigt, was wir ihm gezahlt haben. Und letztendlich waren wir froh, als wir Xu gecuttet haben mit einer unglaublichen Menge an Dead Money.
Naja, das hat er dann auch noch wegen diverser Restrukturierungen der ganzen Vertragsgeschichte dazu geführt, dass wir uns da so ein Vertragsmonster dran gehängt haben.
Ne? Mike Tinnenbaum, bester GM, wo es nur gibt.
Und klar, den Need auf Edge, den sieht man sofort. Also wenn man sich die Zahlen aus dem letzten Jahr anguckt, was so wie Adrian schon gesagt hat, was Sex angeht, was Pressures angeht, was auch alles, was damit zusammenhängt angeht, da ist Miami ganz, ganz, ganz weit hinten. Und da musste auf jeden Fall was passieren. Jetzt wird man sich natürlich, das haben wir ja auch schon mal wegen der Vertragsstruktur uns angeguckt, jetzt wird man gucken, ob das mit Lawson, Ogba und funktionieren kann. Verneu hat einen Monstervertrag bekommen, der wird erstmal bleiben. Man hat sich dann Curtis Weaver geholt im Draft. Den wird man vielleicht auch mal gucken, ob er aus seiner aus der Mountain Liga da noch irgendwas in die NFL rüberbringen kann oder ob man den entwickeln kann. Naja, und das wird bleiben. Also man hat für Clowney ehrlich gesagt dieses Jahr kein Geld, wenn er die Zahlen wirklich durchbringen möchte, die da kolportiert werden. Also das kann sich Miami vom Salary Cap her nicht leisten. Und ich bin echt gespannt, wo er letzten Endes landet und wie es dann aussieht. Aber ich kann mir genauso gut, kann mir auch vorstellen, dass er das genauso macht wie unser Center, wie Ted Karras, der gesagt hat, ich unterschreibe für ein Jahr und nehme dann im nächsten Jahr die Möglichkeit, einmal groß abzukassieren mit. Und das wird man sehen, wie es bei Clowney läuft.
Ja gut, aber gibt es doch irgendein Team außer die Titans? Also mir fällt immer inzwischen nur noch die Titans ein, die wirklich irgendwie im Rennen um Clowney.
Das Seahawks selber halt noch.
Die haben ja die 90 auch schon vergeben. Ich meine, das heißt jetzt erstmal nichts, aber ist ja schon so ein kleiner Fingerzeig, so würde ich das zumindest deuten.
Ja, wobei der Edge Rush von den Seahawks schon ziemliche Grütze ist im Moment. Also muss man das ehrlicherweise auch sagen. Also ich glaube, wenn sie es hinkriegen würden, dann würden sie das schon irgendwie machen. Aber ja, also Titans werden, ich habe lange gesagt, wenn ich gefragt wurde, dass ich denke, er geht zu den Seahawks zurück, dann irgendwann bin ich so ein bisschen umgeschwenkt auf die Titans als Favorit. Aber mich würde es auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn der erst Mitte Juli irgendwo unterschreibt. Also an dem Punkt jetzt, wo wir jetzt sind, hat er eigentlich auch keinen Druck mehr, weil jetzt kann er auch sagen, jetzt lasse ich erstmal alles auf mich zukommen und schau mal und guck mal, was passiert. Aber was ich denke, ist, dass er halt zu einem Team gehen wird, wo er gut aussehen kann. Also ein Team, was irgendwie Playoff-Ambitionen für die nächste Saison hat, was vielleicht, wo er irgendwie auch ein bisschen was um sich rum hat, eben was ja bei den Seahawks letztes Jahr oft das Problem war ja nun mal auch, dass sich die Offense in ihrer Protection auf ihn konzentrieren konnte. Und er hat ja trotzdem knapp 60 Quarterback-Pressures gehabt auf die Saison gesehen. Also immer noch ein sehr, sehr guter Wert. Dementsprechend würde sowas wie Tennessee zum Beispiel würde dann schon Sinn ergeben. Wenn du eben sagst, du hast da eine junge Defensive Front mit verschiedenen Spielern, wo ein bisschen Pass-Rush auch herkommt. Und da musst du das halt nicht so alleine stemmen. Aber klar, also es wird jetzt auch nicht leichter für ihn.
Und wenn wir jetzt gerade über die Defense sprechen, die ja quasi das Steckenpferd unseres Headcoaches ist, Adrian, wie siehst du Brian Flores? Also was hältst du von Brian Flores? Ich meine, die Diskussion haben wir hier im Dolphins Drive nämlich auch so ab und zu. Es gibt vielleicht einen, der den Hype Train ein bisschen mehr fährt, der andere steht vielleicht nur so an der Straße und guckt dem so ein bisschen
genau
zu.
Genau.
aber wie ist so für
durchaus harte Bandagen.
Wie ist so für ein Außenstehender die Person, um Brian Flores zu sehen und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch Chris Greer, quasi so das Front Office?
Bevor Adrian antwortet, nimm keine Rücksicht auf meine ausgeprägte Sensibilität.
Also letztlich arbeiten wir ja alle dann mit dem, was wir gehört haben. Also ich habe jetzt auch noch nie mit Brian Flores irgendwie gesprochen, kenne ihn jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise. Insofern ist es ja immer auch ein gewisses Hörensagen. Im Gegensatz zu Adam Gase, mit dem habe ich tatsächlich mal gesprochen, mit Flores allerdings nie. Das alles, was ich da eben mitkriege, aber aus New England, was man so hört, was auch dann Belichick zum Beispiel sagt, finde ich eigentlich schon sehr, sehr ansprechend und ist, glaube ich, auch viel das, was du irgendwo von einem Headcoach haben willst. Was ich halt sehr eindrucksvoll fand, war, wie sie halt letztes Jahr im Laufe der Saison auch dieses Team auf einen Kurs gebracht haben. Du glaubst, ich weiß nicht, wie euch so, bei euch so die Stimmung nach Woche 2 war, aber mein Gefühl war, in der breiten Masse war es ja so nach dem Motto, eigentlich nur die Frage, ob die Dolphins keins oder ein Spiel gewinnen, so ungefähr. Und dann haben sie ja noch einen ihrer übrigen, wirklich sehr, sehr guten Spieler abgegeben mit Minka Fitzpatrick. Und du dachtest eigentlich so, das ist so ein Team, was halt, also dieses Gehen auf Null Siege und mal gucken, ob sie eins irgendwo gewinnen, war zumindest so viel die Meinung. Und das hat sich ja dann doch deutlich verändert. Also das war ja nicht nur ein Team, was irgendwie zufällig fünf Siege am Ende, in fünf Siege da reingestolpert ist, sondern das war ja ein Team, was kompetitiv war, also was wirklich um auch Plätze, um Spiele auch in Spielen lange drin war und gegen Teams, für die es um was ging, die wirklich auch gewinnen mussten, wo man eigentlich gesagt hat, mit Blick auf den Kader auf dem Papier sollte das eine klare Sache werden und war es aber halt fast nie. Also es waren eigentlich immer dann doch oder meistens dann doch enge Spiele, was klar zum Teil auch daran lag, dass Ryan Fitzpatrick sehr, sehr gut gespielt hat. Aber das fand ich dann sehr eindrucksvoll unterm Strich. Das war so ein bisschen mein Dolphins-Fazit nach der Saison, dass ich gesagt habe, klar hättest du irgendwie jetzt irgendwo, als dann die Saison rum war, in dem Moment sagst du erstmal, irgendwie hätte man ja doch gerne den Nummer 1-Pick gehabt, um halt im Draft komplett machen zu können, was man will. Aber ich finde, es hat halt schon auch einen Value, aus so einem Jahr 1 unter einem Headcoach rauszugehen und zu sagen, wir glauben, dass wir da unseren Headcoach gefunden haben. Und jetzt ist es natürlich noch früh, es ist erst ein Jahr, aber mein Eindruck ist schon, dass Flores einen der besseren Eindrücke als Rookie-Headcoach in seinem ersten Jahr hinterlassen hat. Und Greer, ich finde das Front Office generell, du hast halt im Moment, und das ist jetzt meine Perspektive von außen, hatte ich das so bei den Dolphins in den letzten Jahren halt oft nicht. Jetzt hast du, finde ich, echt das Gefühl, dass da an einem Strang gezogen wird. Also, dass es irgendwie einen Plan gibt. Man hat so eine Vision, wie dieses Team aussehen soll, wie dieser Umbruch auch funktionieren soll. Und man arbeitet daran zusammen. Jetzt würde ich nicht bei jeder Entscheidung zustimmen. Also, ich glaube, ihr hattet ja vorhin gesagt, dass ihr, oder zumindest, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, nicht so Fan von der ersten Runde war. Da würde ich zu einem gewissen Grad halt mitgehen. Ja, genau. würde ich zu einem gewissen Grad auch mitgehen, weil ich halt nicht so ein Fan von Austin Jackson war und eben, wie gesagt, jetzt halt nicht nur von der Position her, sondern generell Noah Igbinoghene nicht so hoch gesehen habe. Aber da reden wir jetzt eher von meiner persönlichen Analyse und die ist ja dann erstmal wurscht, wie ich jetzt den Spieler persönlich gesehen hätte, aber man erkennt halt, dass ein klarer Plan dahinter steht und dass der halt auch umgesetzt wird. Und das ist immer irgendwo das Wichtigste, auch dass eben GM und Head Coach zusammen funktionieren.
Ja gut, Gase und Tannenbaum haben auch zusammen funktioniert, aber
anders.
Ja.
How to destroy a franchise one-on-one. Wundervoll.
Ja, allerdings muss ich dazu jetzt nochmal sagen, und da würde mich tatsächlich interessieren, was Arian sagt, und zwar gibt es zwei Punkte, die ich Flores tatsächlich vorwerfe. Also ich akzeptiere vollkommen, dass Flores hervorragende Arbeit geleistet hat mit einem Team, das meiner Meinung nach auch underrated war, als alle vor der Saison gesagt haben, wir wären so schlecht. Klar, er hat da junge Talente gefördert und auch nach vorne gebracht. Aber Punkt 1 ist, und da kommen wir wieder auf dieses Defense-System, wenn wir eine Patriots-Defense einführen wollen, dann erwarte ich auch von wegen, dass man gewisse Looks beziehungsweise gewisse Ansätze von dieser Patriots-Defense sieht, eben mit diesen Disguise-Looks, die Adrian gerade eben angesprochen hat. Also sprich, mit den Loops, mit den angetäuschten Blocks, mit den Delayed-Blitzes. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das alles nochmal so im Detail erklären soll. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ich glaube, das haben wir schon getan. Und das habe ich halt eben tatsächlich nicht gesehen. Und das hatte ich eigentlich erwartet. Allein schon, um zu testen, mit welchen Spielern kann ich das wie machen. Und das Zweite ist, das Wichtigste eigentlich in der letzten Saison, wir haben einen super talentierten Quarterback mit Josh Rosen bekommen. Und Josh Rosen ist nicht nur nicht entwickelt worden von Brian Flores, sondern meiner Meinung nach sogar demontiert worden. Aus dem einfachen Grund, Rosen kam für Fitzpatrick, als Fitzpatrick schlecht war, und Rosen war besser als Fitzpatrick zu Beginn der Saison. Und erst nach dem erneuten Wechsel wurde dann Fitzpatrick besser. Das heißt, das ist für mich eine Art von Demontage, und man hat Josh Rosen keine wirklich richtige Chance gegeben, was dazu führte, dass wir diesmal in der ersten Runde tatsächlich mit unserem ersten Pick Tour picken mussten. Ja, und das werfe ich Brian Flores tatsächlich vor.
Also zum ersten Punkt, glaube ich, darf man nie unterschätzen, wie oder man darf nicht den Faktor unterschätzen, dass ein Coach ja dann in einem NFL-Spiel letztlich auch irgendwo verhindern will, dass eben seine Defense, vielleicht, also übertrieben gesagt, verbrannt wird, aber halt eben, dass du vielleicht auch Spieler individuell so ein bisschen verbrennst oder individuell ein bisschen zu oft in schlechte Situationen bringst. Und da wäre mein Ansatz eben das, was ich vorhin bei den Lions und Matt Patricia gesagt hatte, dass wahrscheinlich Brian Flores seine Secondary gesehen hat letztes Jahr und im Training gesehen hat und dann auch in Spielen früh in der Saison gesehen hat und gesagt hat, okay, mit den Jungs kann ich das so nicht machen. Also da muss ich konservativer spielen zu einem gewissen Grad. Und die spannende Frage wird jetzt halt sein, jetzt hat er zumindest mal die Cornerbacks, Safety ist da nochmal ein anderes Thema, aber jetzt hat er die Cornerbacks, setzt das jetzt mehr um? Also das wäre für mich jetzt dann eher, was die Defense angeht, der Gradmesser. Und mit Rosen sprichst du natürlich bei mir einen wunden Punkt an, weil ich riesiger Josh-Rosen-Fan eigentlich war, als er in den Draft kam. Das war mein damals Nummer 1 Quarterback. Ich hatte Rosen vor Mayfield und dann Lamar Jackson an Nummer 3. Sieht jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so gut aus, aber Rosen war für mich eigentlich einer, wo ich gesagt habe, der hat eigentlich als Passer, also als reiner Passer, war das einer der Quarterbacks in den letzten 5-6 Jahren aus dem College, die mir wirklich mit am meisten gefallen haben. Und ja, was man bei ihm mal halt sagen muss, was in Arizona relativ deutlich wurde und soweit ich das beurteilen kann, hat sich das in Miami auch fortgesetzt, ist einfach, dass er noch echt Probleme mit dem Tempo in der NFL hatte und Probleme damit hatte, schlicht auch irgendwo Defenses zu lesen und zu erkennen und zu wissen, wo er hingeht. Und mein Eindruck dann ist, war dann auch bei den Dolphins, dass sie die Offense auch wirklich vereinfacht haben. Und als Fitzpatrick dann wieder reinkam, haben sie da deutlich mehr auch sich getraut zu machen oder machen können, wie auch immer. Ich finde es, für Rosen finde ich es mega schade, wie das alles abgelaufen ist. Einmal in Arizona und dann jetzt in Miami. Ich glaube, also viel schlimmer kann eigentlich deine NFL-Karriere als Top-10-Quarterback wirklich nicht, Verletzungen mal abgesehen, wirklich nicht beginnen. Für ihn ist jetzt, glaube ich, wirklich so ein bisschen die Gefahr oder die Aussicht, dass er irgendwie lange Backup-Quarterback sein wird in Miami jetzt dieses Jahr und dann mal schauen, wo danach. Nicht wirklich eine Chance gegeben. Also ich kann das Argument verstehen. Ich würde halt dem entgegensetzen, auch als selbst als Rosen-Fan würde ich dem entgegensetzen, dass wenn das stimmt, was man da teilweise gehört hat und ich finde in Teilen halt schon auch bemerkt hat, dass eben die Offense mit ihm einfach limitiert war, dann kann man es, glaube ich, an irgendeinem Punkt verstehen, dass Brian Flores nicht vor dem Team stehen kann, das irgendwie gerade die ersten zwei Spiele total auf die Nase gekriegt hat und dass dann noch viel Unsicherheit drin ist, viele junge Spieler, viele Spieler, die in anderen Teams wahrscheinlich den Kader nicht geschafft hätten, da mit dabei sind und dann halt nicht den besten Quarterback rausschickt. Also ich denke, dass das dann schon irgendwo auch ein Faktor ist. Hätte man Rosen besser entwickeln können? Bestimmt. Also glaube ich schon. Aber ich würde eher sagen, fast für ihn, für Rosen, war es jetzt einfach zweimal falsche Zeit, falscher Ort. In Arizona zuerst und dann jetzt in Miami.
Micho. Ja gut, Rico, du sagst ja immer von wegen, bei dir passt die Einstellung von Rosen nicht anscheinend.
Ja, also gut, es ist halt, es sieht von außen so aus, als wenn er ja einfach nicht die Leadership-Mentalität mitbringt, die zum Beispiel ein Brian Flores unbedingt haben will. Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum wir nachher auf Tour gegangen sind und nicht auf Herbert. Einfach die Leadership-Mentalität, die dahinter steckt. Und die, ja, sehe ich, also ich habe sie persönlich irgendwie selten, vielleicht in ein, zwei Situationen bei einem Josh Rosen gesehen. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt. Tobi sagt das auch.
Genau, ich finde, manchmal wirkt er auf den Platz einfach nicht so, Also, ich will jetzt nicht von falscher Einstellung reden, das kann ich nur wirklich nicht beurteilen, aber es sieht von außen immer so reichlich uninspiriert aus. Und wenn man so zwischen den Zeilen auch die Interviews mit den Offensivspielern aus Miami liest, die loben über Fitzy in den Himmel und die Linemen gehen zusammen mit ihm essen in der Facility und tun und machen und Rosen wirkt da so ein bisschen teilnahmslos. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihm da auch im Sozialen scheinbar irgendwas fehlt, um dieser Leader zu sein, den dieses System gerade braucht. Und da ist Fitzpatrick ein anderer Charakter, aber da ist auch Tua, so wie man das so hört und mitkriegt, auch ein völlig anderer Typ, viel viel offener, viel viel extrovertierter und ja, also ich sehe das auch so. Er wird auf mittelfristig erstmal in Miami bleiben, schon allein wegen der Vertragsstruktur, weil er halt relativ günstig ist. Aber er wird Backup bleiben, wenn jetzt nicht allzu viel Schlimmes passiert, zum Beispiel Fitzpatrick verletzt sich, Tua ist noch nicht so weit, dass er starten könnte, dann hätte Rosen nochmal eine Möglichkeit oder nochmal eine Chance, aber sonderlich groß ist die nicht.
Aber jetzt mal die ehrliche Frage. Wer die Karriere von Ryan Fitzpatrick verfolgt, weiß, dass der seltenst zwei Saisons hintereinander konstant abliefert. Und es ist ja zu erwarten, dass er deutlich schlechter spielen wird. Also wenn wir jetzt, wahrscheinlich kriegen wir jetzt hier den schlechteren Jameis Winston oder was auch immer, ne? Also mehr Interceptions, aber weniger Touchdowns als Jameis Winston. So, und dann muss man natürlich irgendwann gucken, müsste man nicht eigentlich nochmal wechseln? Dann würde Rosen reinkommen. Und was passiert, wenn Rosen dann abliefert? Weil er das dann gelernt hat.
Dann bekommen wir.
Wir bleiben dann trotzdem bei Tua und geben Rosen ab.
Ja, das natürlich.
Heißt, wir gehen auf das Versprechen.
Ja. Obwohl ja, Tua hat Nummer 1 und Nummer 2 an verkauften Jerseys.
Ja, gut, aber das Geld fließt auch generell in die NFL, nicht an uns direkt.
Boah. Ja, aber wem willst du das denn erklären, dass du Tua, also du kannst halt sagen, er ist Sportinvalide und ihn vom Bus schwerfen. Das ist die Möglichkeit, wie du in dieser Situation nicht, also Tua nie wieder spielen lässt.
Aber wenn Rosen abliefert, dann hast du im Prinzip einen sicheren Franchise-Quarterback und eine Option auf einen Franchise-Quarterback, also eine Wette, auf der Bank sitzen. Und dann würdest du eher die Wette nehmen, als mit Rosen zu gehen.
Das ja, gut, kannst du nachvollziehen, ne? Naja, komm, also Rosen hat jetzt in Arizona nach einem Jahr Kyler Murray vor die Nase gestellt.
Was ich auch nicht verstehe, aber das ist wieder ja, was gut, anderes.
Das ist halt, er hat bei uns Fitzy und Tua vor die Nase gestellt bekommen. Jetzt lass ihn mal 5 Spiele vernünftig spielen, so wie es vielleicht für einen 10th Overall Pick sich gehört. Ja, da mache ich doch noch keinen Franchise-Quarterback draus.
Aber aus einem Spieler, der verletzt ist, vielleicht die ganze Saison nicht spielen kann und ja, ich verstehe die Argumentation nicht. Das bin ich ganz ehrlich.
Vielleicht machen sie das Fass auch einfach gar nicht auf, indem sie, wenn es an den Punkt kommt, Tua bringen und nicht Rosen. Also das wird ja nicht in Woche 2 sein oder in Woche 3, sondern, keine Ahnung, wenn das passiert, und ich glaube auch dieser Fitzpatrick-Meltdown, irgendwann wird der kommen, dann ist es vielleicht Woche 8 oder Woche 7 oder Woche 10, so irgendwie. Und an dem Punkt, also rein physisch betrachtet, alles, was wir ja gehört haben vor dem Draft, war ja im Prinzip, dass wenn morgen ein Spiel wäre, dann könnte Tua theoretisch auflaufen. Das willst du natürlich noch möglichst verhindern, gerade auch wenn ich jetzt auf die Dolphins Offensive Line schaue, willst du das, glaube ich, noch ein bisschen verhindern. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie dann genau diese Diskussion gar nicht erst aufmachen, sondern dann nach Woche 8, 9, 10, 11, wann auch immer, sagen, so Tua, jetzt bist du dran.
Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Das ja. wäre die einzige vernünftige Variante, ne, eigentlich, wenn man das umgehen will.
Ja, machen wir uns nichts vor. Rosen kann einfach in 2 Jahren dann zu den Chargers nach L.A. gehen, ist er wieder zu Hause und kann halt Justin Herbert ersetzen.
Ja, oder er ersetzt Stidham bei den Patriots, ne?
Oder das.
Wenn er dann wirklich abliefern sollte. Fände ich nicht so toll, aber gut.
Nein, aber wir sind uns doch wohl alle einig, dass der Draft von Tua jetzt keine Entscheidung für Tua von einer Tragweite von 1 bis 2 Jahren ist, sondern das soll ja möglichst 5 bis 10 Jahre lang dauern. Und was du sagst, wir haben einen sicheren Franchise-Quarterback und die Wette auf der Bank, dreh das mal um. Der sichere Franchise-Quarterback ist, wenn er fit bleibt, ist Tua. Und da setzt Miami drauf und da setzen sie relativ viel drauf. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, dass Rosen da irgendwie noch dazwischen tun kann, gerade auch, weil der Tua-Hype momentan durch die Decke geht.
Man lässt ihn einfach nicht spielen, das heißt, man gibt ihm einfach auch keine Chance. Das heißt, der Second-Round-Pick letztes Jahr war in Sand gesetzt. Ja, es mag ja alles so sein. Ich meine, jeder weiß, dass ich nicht der große Tua-Fan bin. Das heißt auch nicht unbedingt, dass ich sage, es muss Rosen sein oder sowas. Aber Rosen hat halt die kompletten Anlagen dafür, er brauchte halt Zeit. Und eigentlich musst du einem Quarterback ja auch eine Weile Zeit geben. Das hat man Rosen in Arizona nicht gegeben. Bei uns hat man es gar nicht getan. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Rosen, wo auch immer er spielt, selbst wenn er bei uns spielen sollte, dann abliefert.
Ja, aber dass ganz
das kann, muss er ja erst noch zeigen. So, ist es richtig, wenn man dem aus dem Weg gehen will, lässt man ihn gar nicht erst spielen. Aber dann, warum hat man ihn dann geholt? Naja, das ist dann wieder die andere Frage, weil da muss man ihn ja, so wie Tobi sagte, dann muss man so einem Projekt auch länger Zeit geben und nicht irgendwie nur 3 Spiele.
Na gut, aber ich sag mal so, wenn du jetzt dir im Supermarkt 3 Joghurts kaufst, 3-mal von der gleichen Sorte und beim ersten Joghurt schon feststellst, dass der scheiße schmeckt, isst du die anderen beiden auch noch?
Ich finde, der Vergleich hinkt sehr. Aber ja, ich will das Geld ja nicht rausgeschmissen haben. Ja, gut. Geizig.
Sehr schön.
Adrian, wie siehst du den Tua-Pick eigentlich? Dann nehmen wir dich da jetzt einfach mal ins Boot. Und,
Ja, gerne. Also für mich war Tua an dem Spot da ehrlicherweise relativ klar der Pick. Also ich hätte es genauso gemacht. Im Nachhinein hat es mich echt auch gewundert, dass es wirklich geklappt hat und sie ihn ohne irgendwie hochzutraden bekommen haben. Also ich fand Tua zum Beispiel auch deutlich besser als Herbert. Von Herbert bin ich jetzt echt nicht so überzeugt. Was man bei Tua eben sagen muss, also diese Verletzungssache ist halt einmal natürlich das, womit er jetzt schon mal reinkommt, also was die schwere Hüftverletzung halt, die er jetzt hatte, aber auch sein ganzer Spielstil ist halt irgendwo doch anfälliger für Verletzungen, also er steckt viele harte Hits auch ein als Passer. Und wenn man was kritisieren will, dann ist es für mich halt vor allem einmal, dass er bei Alabama relativ wenig komplexe Sachen machen musste. Also er konnte oft zum ersten Read gehen, er konnte oft den Ball direkt werfen, er konnte oft den Ball, hatte oft einen Receiver, der auch offen war, und musste dann dementsprechend auch weniger enge Fenster anspielen. Und ein großer Unterschied im Vergleich zu Joe Burrow war eben, dass Burrow gegen Pressure und auch wenn das Play zusammengebrochen ist, wenn er auch mal selber improvisieren musste, deutlich besser war als Tua. Also da hatte ich schon nochmal einen klaren Cut zwischen den beiden. Also ich finde, Tua hat schon auch ein paar sportliche Fragezeichen. Ich dachte irgendwie, als ich die Analyse für Tua angefangen hatte damals vorm Draft, man kriegt ja immer dann irgendwie, hört ja immer verschiedene Sachen und hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, das ist jetzt sportlich gesehen, ist es irgendwie so der nächste Superstar und eigentlich ist nur die Verletzung das Fragezeichen. Ich finde schon, dass Tua echt auch sportlich, dass man da einige Sachen kritisieren konnte. Deutlich mehr als bei Burrow, den fand ich schon ein gutes Stück stärker. Aber diese ganze Quarterback-Sache ist ja für mich einfach, und deswegen, da würde ich auch die, was ihr gerade diskutiert habt, so ein bisschen relativieren. Die ganze Quarterback-Sache ist ja einfach in meinen Augen, du investierst so lange Ressourcen, bis du einen hast, weil du kannst halt auch ein super Team aufbauen. Wenn halt die Quarterback-Position nicht passt, dann wirst du damit auch nicht viel gewinnen. Und das ist ja immer so der Kern in der NFL. Du brauchst halt diesen Top-12 Quarterback, sage ich jetzt mal, in etwa. Und vielleicht haben sie bei Rosen halt wirklich im Training und in den paar Einsätzen, die er hatte, irgendwie genug gesehen und haben gesagt, das ist das nicht, das wird es auch irgendwie nicht. Fände ich natürlich auch irgendwo schade. Wie gesagt, ich war großer Fan von ihm, aber kann ja sein, dass das sich im Training dann auch recht klar so abgezeichnet hat. Aber deswegen fände ich es immer noch nicht schlecht, den Zweitrunden-Pick investiert zu haben, einfach weil du, glaube ich, was gerade diese Position angeht, so viele Lottery-Tickets wie möglich irgendwie dir zusammen suchst und dann guckst, welcher Quarterback am Ende bleibt und welcher irgendwie der Beste dann ist. Also deswegen von der Seite aus für mich auch keine Kritik an den Dolphins, dass sie jetzt den Zweitrunden-Pick in Rosen investiert haben sozusagen und dann jetzt nochmal ihren Top-5-Pick in Tua.
Wenn die Dolphins nächstes Jahr vielleicht den, ich meine, ich habe in den letzten Monaten, sage ich immer scherzhafterweise, die Dolphins sind ein Kreuzbandriss vom First of All 2021 entfernt Und zwar, wenn sich Deshaun Watson das Kreuzband bei den Texans reißt. Ich glaube, dann läuft da nämlich gar nichts zusammen.
Das könnte sein, ja.
Wenn die Dolphins jetzt, sag ich mal, aufgrund dieser Situation, die ich mir nicht wünsche, weil Deshaun Watson einfach ein geiler Quarterback ist und es macht Spaß, dem zuzugucken. Aber sollte das passieren und die Texans es nicht schaffen, es zu kompensieren und die Dolphins picken deswegen, keine Ahnung, in Top 5 oder in Range für Trevor Lawrence oder Justin Fields oder welcher Quarterback da immer noch kommen mag, würde es Sinn ergeben, wenn man jetzt zwar von Tua, sagen wir, 2, 3 Spiele sieht, trotzdem die Ressourcen noch mal in den Quarterback zu investieren.
Deswegen ist es, denke ich, umso wichtiger, dass du Tua mehr als 2, 3 Spiele siehst. Deswegen war hier letztes Jahr auch, habe ich ganz lange gefordert, dass die Broncos Drew Lock starten lassen, als da Flacco noch gespielt hat, wo ich dann halt an irgendeinem Punkt einfach sage, du wirst halt mit diesem Veteran, also du spielst halt jetzt nicht um den Super Bowl, du wirst halt nicht jetzt, dein Titelfenster sozusagen ist noch irgendwo am Horizont und es geht halt jetzt darum, vor allem einmal klar, dass diese Defense sich zusammenfindet und dass das alles funktioniert, aber dann geht es halt vor allem darum, den Quarterback zu finden. Und deswegen würde ich dann aus Dolphins Sicht eben genau für so ein Szenario, würde ich halt sagen, wir schauen jetzt mal, wie sich das entwickelt, aber wir wollen, so viel es dann irgendwie vernünftig und verantwortlich funktioniert, von Tour auch sehen, weil wenn da irgendwie das erste Jahr ein kompletter Reinfall wird und du dann wirklich die Chance auf Lawrence hast, zum Beispiel, oder auf Fields, dann wäre das was man, glaube ich, ernsthaft diskutieren muss. Und vor 5 Jahren hätte diese Diskussion, glaube ich, noch sehr anders ausgesehen und ich hätte wahrscheinlich auch noch was anderes gesagt. Aber da gab es halt jetzt diesen Fall einmal mit Arizona. Klar, das war dann auch mit dem Headcoach noch zusammenhängend und da war eine ganz andere Geschichte noch dazu. Aber dieses Tabu sozusagen, dass du deinen Erstrunden-Quarterback nach einem Jahr oder sogar deinen Top-10-Quarterback nach einem Jahr durch einen anderen Top-10-Quarterback ersetzt, das ist ja jetzt so ein bisschen weg irgendwo. Und für die Cardinals hat es jetzt zumindest mal im ersten Ansatz ganz gut funktioniert. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es Teams geben wird, wenn die Situation nochmal kommt, vergleichbar, die vielleicht diesen Schritt auch gehen. Ich glaube nicht, dass es bei Miami der Fall sein wird, weil dafür halte ich dann doch zu viel von Tua. Aber allein eben, um möglichst viel Live-Action-Tape von ihm zu haben, allein dafür würde ich halt schauen, dass das Tour spätestens irgendwie so ab der Saisonmitte irgendwie spielt, sofern das medizinisch in Ordnung ist.
Da muss ich jetzt auch nochmal einhaken, sorry. ja, also wie gesagt, ich bin kein Tour-Fan, aber letzten Endes ist es doch so, wir werden keine vernünftige Preseason haben. Wir werden also keine vernünftige Vorbereitung haben. Er ist ein Rookie-Quarterback, er muss lernen. Das muss ja jedem klar sein. Man wird von ihm in der ersten Saison keine Wunderdinge erwarten können. Erst recht nicht mit schlechter Preseason, erst recht nach der Verletzung. Dann kann ich doch selbst ein Tua, obwohl ich kein Tua-Fan bin, kann ich nicht sagen, von wegen nach 4 oder 5 Spielen bewerte ich Tua so sehr, dass ich einen anderen First-Round-Quarterback hole. Also da würde ich zum Beispiel auch mir auch einen Kopf packen. Das hat nichts mit Tabu zu tun, aber wir haben doch gar keine Bewertungsgrundlage. Also sehe ich das.
Ja, ich finde schon, dass du eine gewisse, zumindest mal Tendenzen auf jeden Fall erkennen kannst. Also wie zum Beispiel dieses Jahr wäre ja Washington gewesen. Die hätten ja theoretisch auch Tua draften können. Da fand ich halt, dass Haskins genug gezeigt hat in den Spielen, die er hatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es waren, 6 oder 7 hat er, glaube ich, gespielt. Dass es genug war, um zu sagen, okay, damit kann man arbeiten. Da war eine positive Tendenz zu erkennen, eine Entwicklung zu erkennen. Da war genug Positives da, auf dem man aufbauen kann. Und du hast halt auf der anderen Seite ja, finde ich schon, also es gibt natürlich das eine Extrem, Quarterback, Rookie-Quarterback in seinen ersten Spielen, der sofort einschlägt, wenn ich jetzt so Baker Mayfield beispielsweise denke, wenn ich an einen zum Teil dann mit Abstrichen, Carson Wentz war relativ schnell, relativ gut.
Gardner Minshew,
letztes Jahr ganz genau. Ich fand auch, dass jetzt in den paar Spielen, die er dann hatte, dass Drew Lock einen ganz okayen Eindruck hinterlassen hat. Aber letztlich, wenn du sagst, du hast keine Grundlage, du analysierst ja die Spieler als Team für den Draft anhand auch des College-Tapes maßgeblich. Und du hast ja dann letztlich, und das spielt ja auch eine Rolle, und du hast ja dann letztlich von Tua seine, 2 Jahre Starter als College-Quarterback und dann eben, was auch immer er, sagen wir jetzt mal 8 Spiele nächstes Jahr in der NFL. Und dann hast du von Trevor Lawrence halt die komplette College-Karriere zum Beispiel. Und klar ist es jetzt nicht Apples to Apples verglichen, aber es ist schon, finde ich, genug Grundlage, dass du 2 Spieler vergleichen kannst. Also wenn ich jetzt einfach in den Draft schaue und sag, keine Ahnung, dieses Jahr Joe Burrow, finde ich, ist deutlich besser als Drew Lock. So. Ja. Wenn ich sage, ich hab Drew Lock finde ich, war okay letztes Jahr, aber Joe Burrow war deutlich besser. Wenn ich jetzt sage, ich, Adrian Franke, bin jetzt GM von Team X, ich habe die beiden Quarterbacks vorm Draft ausführlich analysiert. Da war ich der Meinung, dass Joe Burrow ein Top-5-Quarterback ist und Drew Lock würde ich halt so späte erste Runde einordnen. Und jetzt hat Drew Lock mich weder positiv noch negativ überrascht in seiner Rookie-Saison, aber Burrow ist der deutlich bessere Spieler in meinen Augen als Prospect sozusagen. Dann finde ich das halt auf der Position, gerade auf der Position finde ich das dann trotzdem vertretbar zu sagen, das ist die wichtigste Position, wir haben ja die Möglichkeit, ein deutliches Upgrade zu bekommen und da machen wir das auch so. Also deswegen macht es halt für mich das so wichtig, dass wir Tour auch sehen nächstes Jahr, falls die Dolphins halt in so ein Szenario reinkommen würden.
Sehe ich, also inzwischen sehe ich es auch so, also hast du ja auch schon gesagt, so vor 4-5 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, trink mal ein bisschen weniger und dann kommst du auch wieder auf dein Leben klar. Aber inzwischen ist es ja einfach, dass der Quarterback jedes Jahr einfach wichtiger wird, weil es wird einfach immer mehr geworfen und immer weniger gelaufen, in dem Sinne, dass halt es auf das Werfen ankommt und nicht mehr so viel auf das Laufen. Und dementsprechend ist es halt, kann halt auch immer passieren, dass dein First-Round-Pick erst im 4. oder 5. Jahr das Breakout hat oder halt das es trotzdem nicht schafft, selbst im 6.
Oder halt nie, genau, oder halt nie. Das ist ja so, das ist ja die Gefahr. Also ich finde, die Gefahr ist oft eher andersrum, dass Teams gerade bei Quarterbacks halt zu lange hoffen, dass dieser Breakout noch kommt. Trubisky wäre jetzt das beste Beispiel aktuell. Blake Bortles war davor bei den Jaguars, die haben ja sogar nochmal einen neuen Vertrag gegeben. Also die Gefahr ist ja immer eher andersrum, dass die zu lange hoffen, dass der Breakout irgendwann kommt. Und die andere Variable, die man ja bedenken muss, du weißt ja nie, wann du die Chance hast auf so einen Spieler. Also wenn jetzt das Szenario so wäre, sagen wir, Tua spielt 8 Spiele, spielt schlecht, schlechter als gedacht und auch den Umständen entsprechend schlecht, und du hast die Chance auf eben einen Quarterback, den du noch mal deutlich höher geratet hast und sagen wir jetzt einfach mal, es ist Trevor Lawrence, dann weißt du ja nicht, ob du in den nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahren noch mal die Chance auf so einen Quarterback-Talent wie Trevor Lawrence hast und dieses Talent theoretisch kann halt deine ganze Franchise verändern.
Ja, das ist wohl so. Ich meine, ja. Wir hoffen es natürlich nicht, aber.
Klar, natürlich.
Im Grunde trifft's ja den Kern. Gut. Micho, hast du jetzt noch eine Frage oder willst du Tobi auch Fragen zugestehen?
Ich habe tatsächlich noch eine Frage zur Defense, weil die vorhin angesprochen worden ist. Ist auch eine relativ kurze. Und zwar, es wird immer wieder von uns behauptet, dass wir einen großen Fehler gemacht haben, als wir Micah Fitzpatrick zu Pittsburgh getradet haben. Was hat man da von außen eigentlich mitbekommen? Weil wir als Dolphins sehen das ein bisschen anders. Aber es wird uns ja immer vor. Ich habe so zum Beispiel Redrafts gesehen, wo alle gesagt haben, ja, man würde wieder Minkah Fitzpatrick draften, aber man würde ihn dann nicht traden. Deswegen meine Frage als Außenstehender: Was hat man da wirklich mitbekommen?
Was hat man mitbekommen? Also mitbekommen für mich war, dass Fitzpatrick halt nicht mehr zufrieden war, dass da wohl auch die Chemie nicht so ganz gepasst hat mehr und dass es so für beide Seiten irgendwie das Beste war. War so mein Eindruck von außen und ansonsten sportlich gesehen. Muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich den Trade damals am ehesten aus Steelers Sicht kritisiert habe, weil ich ihn halt recht teuer fand.
Okay, also du hast es nicht, weil das wurde uns ja dann auch vorgeworfen, du hast nicht gesagt von wegen, das ist jetzt der Beweis dafür, dass die Dolphins tanken.
Naja, tanken ist ja immer, das ist ja immer so ein sensibles Thema generell.
Ja, bei uns ja.
Ja, das verstehe ich auch. Ihr habt ja auch sicher da viel zu hören gekriegt im letzten Jahr.
War wundervoll.
Ja, also letztlich ist es ja irgendwo auch so eine Wortspielerei und so eine Definitionssache, ne? Ob man das jetzt Tanking nennt oder ob man einfach sagt, das ist halt ein Team, was sich im Umbruch befindet und was eben diesen Umbruch auch sozusagen nachhaltig durchführt, da würde ich dann halt vor allem so Sachen wie, du gibst Tannehill ab, du gibst deinen Left Tackle Laremy Tunsil ab. So diese Geschichten lässt auch eben ein Spieler wie ein Cam Wake zum Beispiel gehen. Das würde ich dann halt schon sagen, das ist dann, wo man klar erkennen kann, okay, das ist ein Team, was sich jetzt nicht für 2019 in dem Fall aufstellt, sondern was eher auf die nächsten 2-3 Jahre schaut. Bei Fitzpatrick, denke ich, kamen halt beide Sachen so ein bisschen zusammen. Also wenn jetzt die Dolphins letztes Jahr ein Playoff-Kandidat gewesen wären oder ein Playoff-Anwärter, dann hätten sie ihn vermutlich auch nicht getradet, würde ich jetzt mal behaupten, sondern hätte man versucht, das irgendwie hinzukriegen, dass das wieder funktioniert. Rückblickend betrachtet war es ja wohl eben auch so, dass es da, also da könnt ihr viel mehr zu sagen als ich, aber dass es da wohl einige Differenzen gab und du dann passt eben von beide Seiten irgendwo zusammen. Also du sagst halt, Dolphins, wir sind im Umbruch, wir stellen uns eher für die Zukunft auf. Ja, Minka Fitzpatrick könnte Teil dieser Zukunft sein, aber wollen wir jetzt das wirklich irgendwie noch anderthalb, zwei Jahre durchziehen und der ist unzufrieden und wir gewinnen halt vielleicht erst in 3 Jahren wieder mal mehr als 9 Spiele oder sowas? Oder sagen wir eben, dann nehmen wir lieber diesen Erstrunden-Pick, bauen das Team noch mehr nach unseren Vorstellungen auf und lassen halt dafür auch einen sehr guten Spieler gehen, überhaupt keine Frage. Aber du hast ja auch einen sehr guten Preis dafür zurückgekriegt.
Es war halt so, Minka Fitzpatrick wollte weg, Kommentar war, ich schmeiße meine Karriere hier in die Tonne, wenn ich hier bleibe. Das haben ihm natürlich viele Dolphins übel genommen, aber ich sag immer, ein Spieler, der so unbedingt weg will, den kann man halt nicht halten. Das macht keinen Sinn.
Ja, vor allem, gerade in der Phase, ne?
So ja, und wenn er sich das so verscherzt. Und wie du gerade eben gesagt hast, wir durften uns einiges anhören, weil es kam dann wirklich der absolute Shitstorm und jetzt versuchen sie wirklich auch noch den letzten Rest einfach nur abzugeben, um irgendwie an Tua ranzukommen. Das hat uns schon tief getroffen, das müssen wir ja zugeben. Ich glaube, Tobi hat das auch sehr tief getroffen. Der hat ja da so gerade auf Twitter so einigen Beef mit Leuten.
Ja, bei Tobi geht das immer noch. Mich blockieren die Leute andauernd.
Ich werde ja auch nicht ausfallend.
Halt vom Bus geschmissen. Vielen Dank.
Nein, es ist ja letzten Endes so, dass der Begriff des Tankings in Amerika was ganz anderes aussagt, als der Begriff, so wie ihn deutsche Leitmedien gebraucht haben. Dieses Verständnis davon, was Rebuild bedeutet oder was das ausmacht, gibt's halt in Deutschland nicht, weil dieses System, was die NFL fährt, das es in Deutschland nicht gibt. Es gibt in Deutschland nicht irgendwelche Ligen mit Salary Cap. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde mit einer Liga ohne Auf- und Abstieg, wäre Eishockey. Und also die deutschen Fans sind an dieses Prinzip, dass man 1 bis 2 Jahre lang akzeptiert, vielleicht nicht so viele Siege zu holen, um sich für die mittelfristige Zukunft besser aufzustellen. Die sind an dieses Prinzip nicht gewöhnt und da ist man ganz schnell bei dem Begriff Tanking. Tanking in Amerika ist aber was ganz anderes, weil Tanking ist absichtlich verlieren und ist auch verpönt bis verboten. Also von daher ist das immer ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten und das so deckungsgleich hinzukriegen. Und klar, einige Reporter machen es sich einfach und übernehmen den Begriff einfach und dann schwappt er so in die Community rüber und das hinterfragt er dann auch keiner. Ne? Und da habe ich mich mit einigen schon mal schwer angelegt. Deswegen.
Ja, jetzt manchmal so passiv auf Social Media.
Ja, ne?
Ich meine, ich fand's, also gut, die Geschichte ist ja Salguero, der das irgendwann diesen Hashtag Tanking for Tour eingeführt hat auf Twitter. Und also ich fand's einfach nur extrem. Also wenn das mal 1, 2 Leute schreiben, dann habe ich da kein Problem mit. Aber wenn die Dolphins, Minka Fitzpatrick, sage ich schon, Ryan Fitzpatrick wirft eine Interception, ja, das macht er nur, weil die Dolphins Tour haben. Mm-hmm, yeah. So, Leute, könnt ihr mal irgendwie davon runterkommen? Ich fand diesen Begriff, der wurde in der letzten Saison so massiv, so oft einfach benutzt. So, es gab keine Woche, ich glaube, bis zum ersten Sieg, beziehungsweise spätestens bis zum Sieg gegen die Eagles, gab es jede Woche irgendwas. Ja, das zeigt, dass die Dolphins tanken, das zeigt, dass die Dolphins tanken. Und Leute, irgendwann ist es auch mal gut, ihr müsst uns jetzt nicht jede Woche erzählen, warum das jetzt, welche neuen Gründe es gibt, dass wir in Anführungsstrichen tränken.
Ja, ich glaube hier das Play des Jahres, Pass unseres Panthers auf
den Kicker. Und ich habe ihn live gesehen im Stadion.
Da kam dann danach tatsächlich der Kommentar, das haben die Dolphins nur gemacht, weil es ihnen egal war, weil sie lieber verloren hätten, sonst hätten sie das nicht gemacht. Da packt man sich halt nur noch an den Kopf und fragt sich, okay, habe ich jetzt wirklich so doll die Fanbrille auf oder? Ja.
Ja, also ich glaube, es ist wirklich das, was ich gesagt habe, eben eine Definitionssache. Also ich weiß noch, ich habe im Frühjahr letztes Jahr, so um die Zeit ungefähr, ich glaube ein bisschen früher, habe ich auch von Tanking geschrieben bei den Dolphins, aber halt mit einem anderen Gedanken im Hinterkopf. Und ich weiß auch noch, dass ich es dann im Artikel erklärt hatte, eben weil ich wusste, dass da sonst genau diese Diskussion auch anfängt, dass es eben nicht heißt, man verliert absichtlich, aber dass es halt natürlich irgendwo schon heißt, oder so interpretiere ich das auf Deutsch dann auch in gewisser Weise, dass man sich für die Zukunft aufstellt und dass man sich bestmögliche Ressourcen schaffen will. Was Capspace angeht, dann für die nächsten 1, 2, 3 Jahre und eben was Draftpicks angeht, so vor allem für die nächsten 2 Jahre. Und dass man eben sagt, wir wollen über den Draft in den nächsten 2 Jahren unser Team zusammenbauen, mit dann Free Agents dazu ergänzt, weil wir dann den Capspace dafür haben. Und eben so in 3 bis 4 Jahren wollen wir angreifen. Das wäre so für mich grob die Spanne dafür gewesen. Und natürlich musst du dann an irgendeinem Punkt auch dich von guten Spielern trennen, weil nur für gute Spieler, also nur dadurch schaffst du Capspace, oder eben wenn du sie tradest, nur für gute Spieler, bekommst du halt auch wertvolles Draft-Kapital. Und das haben ja die Dolphins schon zu einem gewissen Grad gemacht, mit Tannehill natürlich, dann haben sie ja auch so Leute wie Josh Sitton oder Danny Amendola, das waren ja alles oder Juwan James haben sie ja auch gehen lassen, das waren ja schon auch alles Leute, wo du gesagt hättest, wenn jetzt die Dolphins unbedingt 2019 hätten gewinnen wollen, dann hätten sie das nicht gemacht. Und das ist ja, steht halt nicht im Fokus. Aber ja, also ich verstehe euren Ärger damit, und ich kann mir vorstellen, dass das auf Social Media nicht immer die angenehmsten Zeiten waren.
Ich weiß, wie ich dazu mit einem Journalisten quasi, was habe ich gesagt, es wäre kein Problem gewesen, ein Team hinzubekommen, das auch 8 Siege wie die Eagles schafft. Das hätten wir genauso zusammenbekommen. Oh, der Journalist war Eagles-Fan und schrieb dann was mit nein, die Eagles haben der Kader der Eagles ist für den Super Bowl strukturiert gewesen. Okay, ja, danke für die
Argumentation. Also im Prinzip war es, aber ich meine, die Eagles haben natürlich letzte Saison, auch wenn ich nicht der Eagles-Fan bin, definitiv nicht, also die haben letzte Saison auch schon hart in die Scheiße gegriffen mit ihren.
Keine Frage, klar.
Die Frage, aber deswegen konnte man den Journalisten da auch triggern.
Natürlich, das stimmt. Naja, aber wir lassen uns da, was das angeht, ja auch immer relativ gut triggern.
Gar nicht. Ich bin da ganz ruhig.
Was dann so über die deutschen Grenzen hinausgeht, wenn dann irgendwelche Schweizer Reporter zu uns ankommen und sagen, könnt ihr das nochmal erklären, wie das läuft mit dem Tanking? Und ich mir denke, ganz ehrlich, nicht wirklich. Oh, waren die Hochzeiten, wo dann echt alle 2, 3 Tage dann man sich dafür rechtfertigen musste, was da passiert. Und ich meine, um jetzt mal wieder eine Überleitung hinzukriegen, die Rosterstruktur gerade auch bei den Edge-Rushern und bei den Defensive Ends ließ vor der letzten Saison einen relativ, ich nenne ihn mal in Anführungsstrichen, weichen Rebuild zu. Ich meine, im Wake hätte man den Vertrag verlängern müssen, bei Andre Branch oder bei Robert Quinn hat man die Sache noch relativ günstig vom Dead Cap her geregelt, und genau diese Aussichten sehe ich vor dieser Saison auch schon fürs nächste Jahr für unsere Wide Receiver auf uns zukommen. Und da ginge dann auch meine Frage hin, wie du so die Wide Receiver der Dolphins bewertest, Adrian, und wie du dir denkst oder was du dir vorstellst, wie da so im nächsten Jahr 2021 der weitere Weg sein könnte.
Also Wide Receiver finde ich ist eigentlich, wenn ich jetzt so auf den Kader schaue, finde ich, ist so neben Cornerback oder nach Cornerback die beste Positionsgruppe, würde ich glaube ich sagen, im Dolphins-Kader. Ich mag Devante Parker eigentlich, so finde ich, eine solide Nummer 1. Physischer Receiver natürlich auch, vertikaler Receiver auch. Ich mag Albert Wilson im Slot eigentlich ganz gerne. Da muss man natürlich schauen, wie lange der in Miami sein wird. Aber jetzt mal ganz platt gesagt, einen Slot-Receiver findest du immer. Das sollte nicht das Problem sein. Ich mag das Potenzial, was ein Preston Williams hat. Ich glaube, dass mit einer kreativen Offense kannst du aus Jakeem Grant auch echt eine gefährliche Waffe machen. Alan Hearns so als Nummer 2, Nummer 3 ist voll in Ordnung. Also da, ich finde, da ist viel, wo ich sage, das ist in der Summe gut. Denke aber auch, dass wenn wir jetzt gerade, also jetzt dieses Jahr haben die Dolphins ja keinen Receiver gedraftet, und viele Draft-Experten, ich bin jetzt im Draft für nächstes Jahr noch nicht drin, aber viele Draft-Experten sagen jetzt schon, oder College-Experten sagen jetzt schon, dass der der Wide-Receiver-Draft nächstes Jahr noch mal besser werden könnte als der dieses Jahr. Und der dieses Jahr war ja schon ziemlich gut. Also da würde es mich nicht wundern, wenn man, wenn die Dolphins dann von ihren hohen Picks, die sie ja auch dann noch mal haben werden, vielleicht einen der hohen Picks noch mal in einen Receiver reinstecken.
Okay, ja, also man hört nämlich aus diversen Kreisen dann immer so Sachen, die eher so in das Negative gehen. Ne? Gerade auch, man hat das ja manchmal so, dass man die Fanbrille aufhat und wir wissen alle, was ein fitter Albert Wilson leisten kann, was ein Jakeem Grant, welche Geschwindigkeit der mitbringt und was der an Möglichkeiten offen lässt. Potenzial von Preston Williams hast du ja schon angesprochen und letztes Jahr auch gesehen, aber da ist manchmal tut da so ein externer Blick ganz gut.
Ja, ich finde, es ist halt viel auch mit viel über Potenzial jetzt erstmal gedacht, aber das ist ja auch eben okay, was ich ja vorhin gesagt hatte. Die Dolphins sind ja nicht am Ende ihres Umbruchs, sondern sind mittendrin. Und das, dann muss man es eben, wenn man diesen langfristigen Plan auch hat, auch intern hat, muss man es ja irgendwo auch zugestehen, dass man halt ein bisschen rumprobiert und versucht, Spieler zu finden. Also wenn ich jetzt aufs Receiver-Core schaue, ist halt, also Parker ist halt die Konstante und Wilson ist, finde ich, in Ordnung und Hurns ist in Ordnung. Aber spannend ist ja eben Preston Williams und Jakeem Grant und auch Mac Hollins zum Beispiel oder ein Gary Jennings, den mochte ich vor dem Draft eigentlich auch ganz gerne. Dachte eigentlich auch, dass der in Seattle damals dann noch eine Rolle spielen könnte. Also da ist ja eher so der Punkt, du hast junges Potenzial und dann schauen wir mal, wer von denen sich noch durchsetzen kann, wer von denen aufs Feld kommen kann, wer vielleicht einen Allen Hurns verdrängen kann. Das ist ja eher so der Aspekt, auf den ich dann jetzt für die kommende Saison schaue. Und dann Free Agency und Draft 2021, da geht es dann vielleicht dann darum, eine fixe Nummer 2 zu finden, wenn sich halt keiner von denen durchsetzt.
Ja, okay.
Ich glaube, Allen Hurns wird so mein Spieler, an dem ich mich abarbeite, nachdem jetzt mein Lieblingsspieler Charles Harris ja weg ist. das ist so ein Spieler, den ich irgendwie nicht mag, den ich bei uns im Kader nicht verstehen kann, wo ich finde, er steht den jungen Spielern nur im Weg. Oh, nee. Ich glaube, das wird der nächste Harris für mich. Wobei, es war ja kein First-Round-Pick für uns, aber trotzdem. Irgendwie, nee.
Der hat aber in der Saison jetzt schon mehr geliefert als Harris in seiner ganzen Karriere.
Ja gut, ich glaube, das war auch nicht schwer. Also ich glaube, ein Spieler wie Charles, der wird mich in meinen Träumen noch verfolgen, wenn ich in Rente bin. Das ist
Okay, wenn er dich verfolgt, der tut dir ja nichts.
wohl wahr, vor allem hat kein Quarterback-Angst gehabt.
Oh Mann, ihr habt Probleme. sollen wir denn zum Abschluss dann mit Adrian noch über unser Lieblingsthema sprechen, über Tidans?
Oh. Soll ich mich erstmal zurückhalten? Wollt ihr erstmal anfangen und euer Loblied singen?
Es ist.
Tobi, übernimmst das.
Ja, die Tight-End-Position ist ein ganz heißes Eisen bei uns. Bei uns dreien und auch bei uns in der Fan-Community, eben weil Miami mit Mike Gesicki da einen Spieler hat, der halt nur Teile des Potenzials abrufen kann oder Teile der Arbeit tut, die man als klassischer Tight End können müsste oder können sollte. Das heißt, sein Blocking ist relativ schlecht.
Das stimmt,
und
ja.
Da sind wir uns nicht immer ganz einig, wie wir dann Mike Gesicki bewerten sollen. Ist er jetzt ein guter Tight End, ist er jetzt nicht so guter Tight End? Wie viel macht das Blocking aus? Ist Miami zu ausrechenbar, weil er auf dem Platz steht, weil klar ist, dass er nicht blocken kann, sondern nur als Passempfänger da steht? Also das sind so die Fragen, die uns quasi im letzten Jahr jede Woche beschäftigt haben.
Und genau ehrlich, du sagst doch ganz klar von wegen, Gesicki liefert ja solche Zahlen ab, dass das alles rechtfertigt. Das ist dein Argument.
Ja, wenn er so spielt, wie er gegen Ende der Saison gespielt hat, dann denke ich, ist er da im Receiving und so stark, dass er sich auch Schwächen im Blocking erlauben kann.
Okay. Also ich finde, im Blocking ist Mike Gesicki immer Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ne? Ja. Es gibt einmal die Szene, ich meine, die wird Micho sich wahrscheinlich schon 20 Mal angeguckt haben, wo er eben nicht blockt und Devante Parker keinen Touchdown macht. Die Szene, da dachte ich aber auch, ich bin in Absurdistan. Also, was der da gemacht hat, der Mr. Jisicki, ist die eine Frage. Und dann gibt's aber auch die Szene, ich weiß nicht, in welchem Spiel, und es war halt ein Rushing-Touchdown, wo er einfach den Gegner demontiert im Blocking.
Es war dasselbe Spiel.
Stimmt, wir haben in der gleichen Folge drüber gesprochen. Sein Blocking ist wirklich stark ausbaufähig. Ich glaube, wenn er ein bisschen Masse aufbaut, dass er dadurch vermutlich das Tight End-Spiel insgesamt deutlich besser gestalten könnte. Mein Eindruck. Aber ich denke, Adrian wird da den neutralsten Blick darauf haben.
Ja, deswegen sage ich auch noch kurz meine Meinung. Also, viele kennen es. Mein Problem mit Mike Gesicki ist ein großer Receiver. Das ist halt ein Receiving Tight End. Der im Blocken vielleicht mal blindes Huhn findet, auch mal ein Korn, ja. Der ab und zu mal blocken kann, aber er ist dann doch relativ eindimensional. Im Grunde genommen ist er kein Tight End, sondern ein Wide Receiver. Und Tight End ist für mich mit die schwerste Position, die in der Offense mit zu lernen ist. Es ist für mich aber auch, was die Skill Positions angeht, eine der wichtigsten Positionen, auch gerne eine der unterschätzten Positionen. Und Tobi hat es gerade eben richtig schön gesagt, ich sehe die Offense der Dolphins dadurch eindimensional werden. Beziehungsweise man muss eigentlich aus zwei Tight End Sets agieren, um das Potenzial der Tight End Position im Allgemeinen vernünftig zu nutzen. Ich erkenne durchaus an, dass Mike Gesicki ein guter Receiver ist, aber halt deswegen halte ich ihn halt eben nicht für einen guten Tight End, weil für einen Tight End gehört für mich viel, viel mehr als eben nur Bälle fangen. Und selbst da ist er bei weitem noch nicht so stark, wie man aufgrund seiner physischen Attribute eigentlich meinen könnte. Und deswegen glaube ich, dass wir auf der Tight End Position dringend Nachholbedarf haben. Ich habe Mike Gesicki 2 Jahre gegeben. Ich gebe ihm gerne auch noch ein drittes Jahr, aber wenn sich das im dritten Jahr nicht deutlich ändert, dann muss da dringend was passieren. Und zwar ganz dringend. Dann ist das für mich eine der wichtigsten Positionen, die wir angehen müssen. So viel von mir.
wenn er sich so weiterspielt, wie er jetzt bisher in seiner NFL-Karriere gespielt hat, würde ich dir zustimmen, dass die Dolphins da noch dringend was machen müssen. Die Sache hat natürlich mehrere Schichten. Also einmal ganz elementar die Frage, was willst du von deinem Tight End in deiner Offense? Und da allein können ja die Meinungen schon ganz krass auseinandergehen. Also wenn ich an das denke, was gerade Adam Gase, und deswegen mochte ich ursprünglich diesen Pick für Miami auch, was gerade Adam Gase halt mit seinen Tight Ends oft gemacht hat, eben noch in Denver damals, ein Julius Thomas zum Beispiel, der jetzt auch nicht der größte Blocker vor dem Herrn war, den du halt aber oft irgendwie isoliert in der Formation aufstellst und ihn dann auch als einfach wirklich Matchup-Receiver arbeiten lässt und dem zum Teil halt auch wirklich Plays um den Tight End herum aufbaust, weil er halt so ein gefährlicher Receiver ist. Und Gesicki ist ja ein sehr athletischer Typ auch, hat die Größe, also das ist ja alles da. Ich sehe schon das Potenzial als Receiver, aber du musst ihn halt auch richtig einsetzen. Und das erste Dolphins-Jahr von Gesicki war ehrlich gesagt für mich fast zum aus dem Fenster werfen, weil der hat, ich glaube, es war fast genau die Hälfte seiner Snaps oder ein bisschen weniger als die Hälfte seiner Snaps hat er geblockt. Und die andere Hälfte ist er Routes gelaufen. Wo ich halt sage, wenn du so einen Tight End hast, wie Gesicki einer ist, und vielleicht wird er ja mal irgendwann noch ein Blocker, im Moment ist das sicher nicht, jedenfalls nicht auf dem Level, das du konstant haben willst, dann musst du ihn halt auch richtig einsetzen. Und ich finde, das wurde in Miami gerade im ersten Jahr nicht gemacht, das war letztes Jahr deutlich besser. Und da sehe ich dann halt auch die positive Entwicklung und glaube auch, dass da noch mehr möglich ist. Und dann der andere Punkt ist eben, ja, idealerweise willst du natürlich so einen Tight End haben, der beides auf einem hohen Level kann, wie ein George Kittle oder wie auch ein Travis Kelce, die halt blocken können und gefährliche Receiver sind. Aber wir haben ja in den letzten Jahren auch in der NFL schon immer wieder gesehen, dass du nicht ein guter Blocker sein musst, um als Tight End gefährlich zu sein. Wenn ich da, also das Paradebeispiel für mich ist irgendwie jemand wie ein Jimmy Graham in seinen besten Jahren oder auch ein Jordan Reed in Washington, der war auch über Jahre wirklich so einer der Top-Receiving-Tight-Ends, ohne dass er ein guter Blocker war. Eric Ebron, jetzt in seiner Zeit bei den Colts, wäre da für mich auch so ein Beispiel, wo ich auch sage, der wird hier nicht viel blocken und da wird auch keine Offense, keine Defense wird sich spezifisch drauf einstellen, weil Eric Ebron vielleicht als Blocker irgendwie eine Rolle spielt. Aber der kann halt trotzdem als Receiver ein Mismatch sein. Sei es durch Matchup bedingt, irgendwie dieses klassische zu zu schnell für Linebacker und zu groß für Safeties, aber sei es eben, kann eben auch sein durch einfach Route-Kombinationen bedingt. Also, dass er da, und da waren die Colts halt extrem gut jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren, dass die Titans halt auch in den Route-Designs eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist Gesicki ein Titan, wo ich sage, der, du kannst mit dem was machen, aber du musst ihn halt richtig einsetzen. Wenn du eine Offense aufbauen willst, um einen Titan, der wirklich eine zentrale Rolle einnimmt, also der Titan wirklich als ein Spieler, das ist so dein zentraler Matchup-Spieler und mit dem, wo viel irgendwie auch drauf aufbaut, wie es jetzt beispielsweise bei den Patriots mit Gronk ja lange der Fall war. Wenn du diese Art Offense irgendwie aufbauen willst, dann glaube ich nicht, dass Gesicki dein Spieler ist dafür. Und ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass er das noch werden wird. Aber du, für mich ist es trotzdem ein Titan, der einen Value haben kann. Du musst ihn halt eben, wie gesagt, richtig einsetzen.
Okay. So
haben andächtig zugehört.
Sehr gut. So, Tobi, hast du noch eine Frage?
Nee, das war so das, was ich dringend wissen wollte.
Was du dringend wissen wolltest. Okay, dann ich steige einfach noch mal mit ein, zwei kurzen Fragen ein. Und zwar, ich meine, wir haben das Thema kurz angerissen. Entschuldigung, Micho, wenn ich dich gerade einfach beschnitten habe.
Alles prima.
Und zwar das Thema O-Line oder wie Micho zu Beginn der letzten Saison sagte, No-Line. Weil es ja wirklich Drehtür an Drehtür war. So, jetzt haben wir halt natürlich uns in der Free Agency verstärkt und haben dazu Austin Jackson, Robert Hunt und Solomon Kindley gedraftet. Wie siehst du die Dolphins? Also, weil das, was ja bei Tour, ich weiß gar nicht, wer es war, der das auf Twitter geschrieben hat, und zwar, ich glaube, Tua hat in seiner Karriere bei Alabama 77 Sacks bzw. Quarterback-Hits abbekommen und Ryan Fitzpatrick letzte Saison über 120. So, und wir haben nicht alle Spiele mit Ryan Fitzpatrick gespielt. Ist natürlich die Frage, bei 77 Quarterback-Hits bzw. Sacks, das ist ja jetzt nicht so viel in der ganzen College-Karriere, wie siehst du die Dolphins in der O-Line inzwischen aufgestellt? Also jetzt dieses Jahr und auch dann in den kommenden Jahren, was können wir da erwarten?
Also ich finde für den Moment, also kurzfristig jetzt gesehen, hat man halt so ein paar Pflaster über eine Wunde geklebt, wenn man jetzt mal so will. Und das ist auch okay erstmal, weil du musst nicht die beste Offensive Line der Liga haben, damit die Offense funktioniert. Du musst einigermaßen im Durchschnitt sein, idealerweise ein bisschen drüber. Dann kannst du zumindest schon mal damit schon mal arbeiten. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt bei Miami, wer überhaupt starten wird aus den Vorjahresstartern quasi. Ich würde vermuten, sicher ist, denke ich, nur Jesse Davis auf Right Tackle und dann vielleicht halt noch Davenport, falls Austin Jackson
nicht direkt starten würde. Bloß nicht.
Ich würde es auch nicht, ich würde es nicht wünschen. aber Jackson ist halt echt auch noch roh, deswegen war ich da auch nicht so ein Fan von dem Pick in der ersten Runde. Und halt vielleicht auch Michael Dieter, falls Robert Hunt nicht direkt starten soll. Hunt würde ich direkt starten lassen. Bei Austin Jackson, da muss man halt schauen, wie der sich dann entwickelt. Jetzt auch idealerweise im Training Camp, falls es sowas gibt. Letztes Jahr war ja eigentlich alles außer Daniel Kilgore war ja eigentlich schlecht in der Offensive Line. Das muss man ja schon, denke ich, so klar sagen. Ja. Und auch wenn man jetzt aufs ligaweite Spektrum irgendwie schaue, so ein Ted Karras oder ein Eric Flowers, Flowers, der ja auch so ein bisschen seine Karriere wiederbelebt hat, dadurch, dass er auf Guard gewechselt hat. So im ligaweiten Spektrum sind es beides irgendwie so durchschnittliche Offensive Linemen. Aber für Miami ist es halt auf jeden Fall ein klares Upgrade erstmal. Und dann eben ein Schritt auf dem Weg dahin, dass die Line funktional ist. Und ich finde, letztes Jahr war sie halt oft nicht mal funktional. Plus dann natürlich die Hoffnung, sonst hätte man sie nicht da gedraftet, dass Jackson und Hunt zeitnah auch starten und zeitnah dann dementsprechend auch Verbesserungen darstellen. Aber im Kern würde ich sagen, die Offensive Line ist immer noch ein ziemliches Projekt und sie sollte besser sein als letztes Jahr. Damit sie jetzt langfristig besser wird, müssen natürlich Hunt und Jackson dann auch langfristig Starter sein und zwar eben zumindest mal solide Starter sein.
Ja, das hoffen wir doch am Ende, dass das so kommt.
Könnte ich direkt mit einer passenden Frage anschließen, die ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe. Und zwar ist das eine Sache, die ich nie so ganz verstehe. Mir ist klar, dass in der Offensive Line der Left Tackle der wichtigste Spieler ist, beziehungsweise der Tackle, der die Blindside beschützt. Das wird ja bei uns dann bei Tua der Right Tackle sein. Einfach, weil der Quarterback nicht darauf reagieren kann, was auf seiner Blindside reagiert. Kommt. Aber ansonsten, wenn man sich so die Liga anguckt, ist eigentlich das Gefährlichste und gerade, oder das Gefährlichste für die meisten Quarterbacks, Inside Pressure. So, und wenn ich dann gucke, Inside Pressure, kürzester Weg zum Quarterback, das ist eigentlich, da beschützt eigentlich der Center. Außerdem kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit ist eigentlich so, dass der Center neben dem Quarterback die O-Line steuert, die Protection ansagt, zum Teil auch den Mike identifiziert, was auch ein Quarterback macht. Trotz allem ist Center komischerweise das, was anscheinend, also was komplett underrated ist, gerade in den Communities meiner Meinung nach. Und was, wenn eine O-Line aufgebaut wird, immer mit als letztes gesetzt wird, dabei ist für mich der Center der Anker. Kannst du mir das erklären, Adrian? Warum das so ist?
Also verschiedene Sachen dazu. Also zum einen, ich würde sagen, mittlerweile ist diese Unterteilung in Left Tackle und Right Tackle verschwindet immer mehr. Also da sehen wir eigentlich mehr und mehr auch, dass das sich die Waage hält, dass der Right Tackle oder der Left Tackle, je nachdem, wo die Blindside ist, dass das eine nicht mehr so viel wichtiger ist als das andere, weil ja auch früher häufig war es ja eben so, dass dann die Defense ihre besten Pass-Rusher auf die Blindside gestellt hat, um auch da zu attackieren. Also hat es dann oft in der Regel halt auf der linken Seite dann deinen besten Tackle gegen den besten Pass-Rusher des Gegners. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Also so die ganzen Top-Pass-Rusher werden total viel rumgeschoben und greifen auch mittlerweile häufig, eigentlich zum Teil häufiger über die rechte Seite an. Wenn jetzt auf das Team schauen, das den Super Bowl gewonnen hat letzte Saison, die Chiefs, da ist der Right Tackle deutlich stärker als der Left Tackle, was, glaube ich, auch zum Teil damit zusammenhängt, dass sie in der Division halt oft gegen Von Miller, der dann über die rechte offensive Seite aufkommt und davor auch und Khalil Mack, der auch rumgeschoben wurde, also dazu natürlich die Chargers mit Bosa noch, der auch viel über die Seite kommt, also das verschwimmt immer mehr. Deine Beobachtung, glaube ich, ist zum Teil auf jeden Fall richtig. Ich würde sagen, ich würde es nicht verallgemeinern, weil du siehst schon Teams, die die Center-Positionen priorisieren und das sind für mich vor allem Teams, die deren Offense über ein Outside-Zone-Scheme aufgebaut ist. Also Outside-Zone-Blocking der Kern der Offense ist. Das sind die 49ers zum Beispiel unter Shanahan. Das ist so ein Team, oder Shanahan generell, was die Center-Position immer priorisiert hat. Die Falcons waren das dann auch nach Shanahan noch, hat ja damals dann Alex Mack geholt. Haben jetzt auch wieder schon so den Ersatzcenter dann für die Zukunft dieses Jahr gedraftet. Ich würde vermuten, jetzt auch ein Team wie die Browns und das Stefanski, die auch in diese Outside-Zone-Richtung gehen, die werden das auch mehr priorisieren. Und ein Team wie die Vikings auch letztes Jahr ja auch in der ersten Runde ihren Starting-Center gedraftet. Also Dallas wäre auch noch so ein Beispiel. Ich finde, man kann eigentlich oft daraus Rückschlüsse ziehen, die Teams, die Center-Position priorisieren, verlangen häufig auch noch mehr von ihrem Center. Also gerade Outside Zone verlangt eben athletisch viel, diese ganzen Reach-Blocks und der Center muss wahnsinnig viel Raum dann auch für einen Center abdecken im Vergleich zu anderen Schemes. Zum Teil ist es eben so, dass der Center gerade in Pass-Protection doch deutlich weniger attackiert wird als die anderen Positionen. Also da ist, wenn ich an so einen Aaron Donald zum Beispiel denke, der attackiert ja eher die Outside-Shoulder des Guards, also sozusagen auf der rechten Seite vom Right Guard, wenn man so will. Die ganzen Interior-Pass-Rusher kommen ja vor allem so in diese Gaps zwischen Guard und Tackle eher, als zwischen Guard und Center. Der Center, für meine Begriffe, spielt weniger auf sich selbst betrachtet. Also gerade Tackle muss ja eben oft auch dann 1 gegen 1 wirklich standhalten und 1 gegen 1 gewinnen und hat irgendwie den besten Pass-Rusher gegen sich, ob jetzt Left- oder Right-Tackle. Das hat halt der Center deutlich weniger. Deswegen denke ich, von der Gewichtung her würde ich sagen, Tackle ist das Wichtigste. Dann würde ich persönlich den Center setzen und dann die Guards. Aber ich glaube, viele Teams sehen eben Guard und Center relativ auf Augenhöhe.
Danke für die Einschätzung.
Gerne.
Gut, okay. So. Tobi, ja, möchtest du reden?
Nein, ich wollte als Abschlussfrage nur noch mal auf das eingehen, was so in den letzten Tagen von der NFL herkam. wieso Adrians Einschätzung zur Rooney Rule ist. Weil
die Verschärfung zur Rooney Rule, ne?
Ja, genau. Die ist ja gerade auch für Miami von einigem Interesse.
Muss ich erstmal erklären, Tobi.
Muss ich die Rooney Rule erklären?
Und die Verschärfung, oder? Oder nehmen wir das als gegeben an?
Nee, Tobi darf das jetzt auch schon erklären, wenn er solche schwerwiegenden Begriffe hier reinbringt. Ja, eben.
Wenn ich dann hier irgendwas reinschmeiße. Ne,
hallo, wir haben einen Bildungsauftrag.
Du hast einen Bildungsauftrag.
Hier haben wir alle einen Bildungsauftrag.
Also, Tobi, los.
Die Rooney Rule im klassischen Sinne ist halt daran, bemerken, oh, jetzt muss ich es vom Englischen übersetzen hier. Oh Gott. Dass man halt auch Kandidaten oder potenzielle Mitarbeiter einer sozialen, ethnischen oder irgendwie anders definierten Minderheit für Jobs interviewen muss. Und es war ja in den letzten Tagen und Wochen die Überlegung, ob hier ein Anreiz der Liga geschaffen wird, eine verbesserte Draft-Position dadurch erreichen zu können, dass die Vereine oder die Franchises im Amerikanischen halt auf Kandidaten oder GMs oder Head Coaches aufmerksam gemacht werden, die halt einer solchen Minderheit angehören. Das ist im Falle von den Miami Dolphins natürlich aus der Sicht interessant, da wir einen afroamerikanischen GM oder einen afroamerikanischen Head Coach in Chris Greer und Brian Flores schon haben. Und es ansonsten ligaweit bis auf den Head Coach der Pittsburgh Steelers da eher mau aussieht, was das angeht.
Ja, Washington noch, ne?
Ja, genau, richtig, ja, genau.
Diesen Ansatz mit den Draft-Picks finde ich ehrlich gesagt einen Schritt irgendwo auch in die falsche Richtung. Also ich verstehe, dass im Moment das System halt nicht funktioniert. Ich glaube, das kann man ganz, da muss man nicht groß diskutieren. Im Moment wird die Rooney Rule halt oft so ein bisschen halbherzig irgendwie befolgt und man lädt sich dann halt einen ein, aber eigentlich nimmt man einen anderen oder hat den nie ernsthaft in Betracht gezogen, den Minority-Kandidat, den man dann interviewt. Ich glaube halt nicht, dass irgendwie die Draft-Position eines Teams zu verbessern dazu beiträgt, dass sich die Situation insgesamt verbessert, weil dann für meine Begriffe eher noch mehr die Diskussion dann in die Richtung geht, naja gut, aber die haben den ja nur jetzt eingestellt, damit sie da eine bessere Draft-Position noch bekommen oder sowas. Also ich glaube, das würde halt oft da irgendwo mitschwingen. Was ich jetzt eigentlich schon mal einen ganz guten Schritt finde, das ist ja der Beschluss, der jetzt gestern durchgegangen ist schon oder verkündet wurde, glaube ich, sogar auch schon offiziell, dass eben zwei Minority-Kandidaten für Head-Coaching-Jobs, also wenn man auf Head-Coach-Suche ist, und einen für Coordinator-Posten interviewen muss. Was Teams, glaube ich, zumindest einfach schon mal dazu zwingt, sich mehr mit einer Vielfalt an Kandidaten einfach zu befassen und eben auch mehr Ideen von entsprechenden Minority-Kandidaten anzuhören. Und das ist ja, glaube ich, letztlich der wichtige Schritt, ob du damit dann dieses System so weit kippen lässt, dass da mehr Offenheit vielleicht auch bei dem einen oder anderen Owner oder bei dem einen oder anderen Team noch Einzug erhält. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber ich glaube halt, dass dieses, wir belohnen Teams, die das machen, dass da die Gefahr echt groß ist, dass dann danach gesagt wird, ja, aber der hat ja nur einen Job bekommen, weil man jetzt dafür diesen Draftpick oder diese Belohnung irgendwie bekommt.
Ich sehe es auch kritisch, weil eben, wie du sagst, dann die sportliche Leistung in den Hintergrund gerückt wird. Ja. Und das ist, ich kann die Überlegungen verstehen, die dahinter stehen, aber ich ich finde, es ist ein falscher Ansatz. Und ich finde, man soll. Es ist traurig, dass es sowas geben muss. Das erstmal ganz davon abgesehen, weil ich glaube, der Kandidat, der da so am ehesten in die Rolle fällt, ist Eric Bieniemy von den Kansas City Chiefs. Der ist ja, glaube ich, in den letzten 2 Jahren hatte der, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Interviews bei verschiedenen Franchises. Miami hatte ihn auch eingeladen und irgendwie hat es dann mit einem Headcoach-Posten nie geklappt, sodass man da die Vermutung hat, dass das eher so ein Alibi-Kandidat gewesen sein könnte, je nachdem, aber man wird sehen.
Ich finde das auch, also ich finde das auch schwierig. Letzten Endes ist, überspitzt ausgedrückt, ist es mir relativ egal, welche Hautfarbe der Coach hat und welche Hautfarbe der GM hat. Ich will die besten Leute auf dem Posten. Und das ist mir egal, ob die dunkelhäutig sind, homosexuell, Aliens oder im Wasser lebende Säugetiere sind. Wenn es die Besten sind, dann sind es die Besten. Ich kann verstehen, dass man sagt, man setzt diese Rooney Rule ein, um den Leuten zumindest eine Chance zu geben, weil die NFL wird regiert von alten weißen Männern, wie es immer so schön heißt. Aber jetzt wirklich diese Ansätze zu geben, das ist, sorry, da könnte man genauso gut sagen, wir müssen jetzt unbedingt im Coaching-Staff eine Frau haben. Wenn eine gute Frau kommt, ist das vollkommen okay, wenn die im Coaching-Staff ist. Aber es sollen die Besten sein. Es soll nicht von irgendwelchen, es sollen die sportlichen Qualitäten sein, nicht irgendwas anderes. Und nee, finde ich unglaublich schwierig. Beziehungsweise das führt dann zu diesen absurden Sachen, dass man einen guten Coach hat, der weiß ist, und einen vielleicht etwas schlechteren, der dunkelhäutig ist, und man nimmt den dunkelhäutigen wegen der Picks. Also nicht nur, dass es gesagt wird, sondern dass es auch tatsächlich getan wird. Und das finde ich halt extrem schwierig.
Ja, man muss also. Das Problem ist halt, glaube ich, im Moment ist die Diskriminierung einfach, dass die ganzen Minority-Kandidaten oft gar keine richtige Chance bekommen. Also wir wissen natürlich alle nicht, wie jetzt ein Eric Bieniemy interviewt. Also vielleicht war der einfach schlecht in seinen Vorstellungen. Das kann natürlich auch sein. Wir reden ja dann letztlich immer von Einzelfällen. Dementsprechend ist es dann in diesem Einzelfall schwer zu analysieren. Aber wenn wir aufs Gesamtbild schauen, gerade was eben, also jetzt ganz spezifisch was Offense angeht, wie wenig doch Minority-Coaches Coordinator sind offensiv und wie weniger auch wenige dann natürlich erst recht Richtung Headcoach gehen, da ist halt schon eine Lücke, wo ich sage, das kann ich mir nicht nur mit qualitativen Unterschieden quasi erklären, sondern ich glaube, da ist halt das Problem eben wirklich auch, und das fängt nicht erst in der NFL an, das fängt sicher auch schon davor an, dass es für wahrscheinlich oder vielleicht gerade Afroamerikaner deutlich schwerer ist, überhaupt eine Chance in der Richtung zu bekommen. Und das ist natürlich das, was man ändern muss, aber ich weiß ja nicht, ob du das änderst, indem du das Teams dann irgendwie so ein bisschen versüßt, wenn sie mit irgendwie einem Pick oder irgendwas, wenn sie sich dann dazu aufraffen, mal sowas zu machen, sondern du müsstest ja eher an dem ganzen grundlegenden Denken irgendwie ansetzen. Und das ist natürlich für die NFL auch schwierig und schwer umzusetzen. Ich glaube halt, wie gesagt, dass sie jetzt schon mal mehr, dass du 2 Kandidaten für einen Headcoach-Posten, für einen offenen interviewen musst. Das hilft schon mal einfach nur, um als Owner oder wer auch immer dann letztlich da vielleicht im Wege steht oder das vielleicht irgendwie andere Ansichten hat, um einfach andere Konzepte zu hören. Und vielleicht ist es zu naiv gedacht, aber die Hoffnung wäre natürlich, wenn dann, sagen wir, du hast jetzt 2 statt 1 Minority-Coach, den du oder Coordinator, den du halt anhören musst, dessen Konzept du dir anhören musst, sozusagen, wenn du eine Headcoach-Suche hast. Die naive Hoffnung wäre natürlich zu sagen, jetzt hast du eine doppelte Chance, dass vielleicht einer der beiden den entsprechenden Verantwortungsträger so vom Hocker haut mit seinem Konzept, dass der dann über seinen Schatten springt und ihn vielleicht doch anstellt, auch wenn er es ursprünglich gar nicht vorhatte.
Schauen wir einfach mal, was da passiert. Also ich glaube, momentan ist es einfach auch so, dass wenn jetzt ein weißer und ein schwarzer Headcoach oder Coach für einen Headcoach-Posten interviewt wird, muss der afroamerikanische Kandidat einfach besser sein. Also gleich reicht halt nicht. Ja? Er muss einfach besser sein. Ich meine, die Diskussion, es ist eine gesellschaftliche Diskussion, die führen wir hier in Deutschland nicht über die Hautfarbe, sondern eher über das Geschlecht. Sexismus, Benachteiligung von Frauen. Irgendwie hat da jede Gesellschaft so ein bisschen dran zu knabbern und ich hoffe, dass wir jetzt einfach mal irgendwann einen Weg finden, wie wir das Ganze einfach mal besser gestalten können, dass alle fair behandelt werden.
Ja.
Aber gut, so, dann, ja.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben, Ich habe gerade nebenbei Twitter an. Sie haben wieder in die Schublade gepackt. Also nicht, wir werden nicht drüber sprechen. Das Ian Rappaport gerade.
Okay. Sehr schön. Ja. Ah ja, gut. Abgesehen davon würde ich sagen, sind wir jetzt soweit durch. Oder Micho, Tobi, möchtet ihr noch was fragen?
Nicht nur Danke sagen.
Oh, also ich könnte das hier stundenlang weitermachen, ja. Aber ich glaube, 2 Stunden sind erstmal genug.
Aber ich hab noch eine Frage, und zwar, wie oft werden wir den Super Bowl von Kyler Murray gegen Tua Tagovailoa sehen?
Ja, jedes Jahr natürlich.
Oh, ich hoffe doch. Wundervoll. Gutes Wort zum Abschluss. Ich sage einfach mal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir hier die 2 Stunden Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Mit uns über unsere Franchise, die Dolphins, zu sprechen, ein bisschen auch ab der Wege, einfach mal auch eine neutrale Meinung hier zu haben. Hat super viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, freut mich.
Dann hoffen wir einfach, dass die Saison stattfindet und wir dich sehr häufig bei Spox hören dürfen.
Vielen Dank euch.
So, Micha, Tobi, ihr habt jetzt nichts mehr, ne?
Ich kann mich nur anschließen.
Wir werden dich auch gerne bestimmt irgendwann wieder mal einladen. Und sei es zu unserem Dolphins-Treffen, das ja dieses Jahr aufgrund von Corona leider ausfallen musste. Aber wir finden mit Sicherheit immer eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten. Ja,
spätestens, wenn die Dolphins in den Playoffs sind, dann komme ich auf jeden Fall zurück.
Oh, sehr gut.
Sehr gut.
Ist notiert. Wundervoll. So, es war mir wieder eine Ehre, das hier mit euch allen machen zu dürfen. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts mehr anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.